Willkommen zu Recenter News am 12. September 2022. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Die Queen ist tot, es handelt sich um eine globale Megastory und jeder kommentiert das gemäß seiner politischen Ideologie, ohne eine nennenswerte Ahnung vom Hochadel zu haben. Also es ist üblich, dass jemand, wenn er sich bei einem Thema nicht auskennt, eine Interpretation liefert, die sich halt an den Grundlinien seiner Ideologie orientiert. Das hat auch einen anderen Grund, warum Leute das so machen, weil das Publikum das eben einfach auch so erwartet. Ne? Es ist egal, um welches Thema es sich dreht, ne, man quetscht das so in diese Ideologie rein, diese Standardkategorie, der man angehört und fertig. Also, die Linken sind jetzt gegenüber der Royal Family eher neutral bis ablehnend. Die Queen repräsentiere die Tradition des Kolonialismus und Imperialismus, die Tradition, die endgültig beendet werden sollte durch den Sozialismus. Die Linken begreifen aber heute noch nicht, wie bereits der Frühsozialismus von adligen Geheimpolizeien infiltriert wurde. Die britische Oberschicht kontrollierte über die Fabians, die London School of Economics und so weiter die moderne Sozialdemokratie, was die Absicht hatte, dem Empire einen moderneren Anstrich zu verleihen. Naja, was noch dazu kommt ist, wir haben ja verschiedene Figuren aus dem sozialistischen Pantheon analysiert und die wichtigen sehen alle aus wie Agenten, ja, für irgendeine adlige Geheimpolizei, oftmals halt Verbindungen nach Großbritannien, also selbst Karl Marx, ja, gerade der ist ja hochverdächtig. Er hat in den Adel eingeheiratet und hatte dann halt eben diese wichtigen Förderer und Gönner, hatte dann auch Unterstützung anderweitig aus Britannien und Amerika, hielt sich eine lange Zeit dann auch in England auf. Und wir haben auch schon mal geklärt, dass halt einfach dann die Anglos ihren eigenen Sozialismus natürlich dann starten wollten. Also auch in Amerika mit der Roosevelt-Familie, wie die schon vor Karl Marx gesagt haben, wir bräuchten so eine Art Sozialismus-System, um die Bürger zu verwalten, also Überbesteuerung und Überregulierung, ohne dass die Leute uns austicken. Also das heißt, Sozialismus war jetzt nichts irgendwie Neues oder total Fremdes, sondern das war halt schon lange so eine Idee von dem angloamerikanischen Empire. Dann die politische Mitte im Sinne der aufgeklärten Demokratie ist neutral bis positiv eingestellt gegenüber der Queen und den Royals, denn das britische Kolonialreich war schneller als konkurrierende Imperien bei der Transformation von Gesetzen und gesellschaftlichen Strukturen. Das heißt, man denkt sich dann, ja, der britische Adel war halt so, ja, wie der Adel war wie der Geburtshelfer für die Aufklärung und so. Also repräsentiert jetzt praktisch dann das, die Royal Family repräsentiert jetzt dann die Aufklärung. Die Bürger begreifen aber nicht, dass Britannien über die Royal Society und das britische Freimaurertum ab König George I. die Aufklärung gezielt verwaltete, weil die Ära der Wissenschaft angebrochen war und es halt eben keinen Vorteil mehr brachte, 90% der Bürger als Bauernleibeigene zu halten. Moderne Imperien brauchten Schulen, Unis und Produktionen, sogar alle berühmten deutschen Dichter und Denker und Musikanten der Aufklärung wurden von Adelsfamilien gesponsert, die verwandt sind mit dem britischen Thron. Find Näheres dazu in meiner Buchreihe über die Supermächte unter shop.recenter.com. Das rechtskonservative Spektrum ist oft positiv eingestellt gegenüber den Royals, weil die Royals ja Beständigkeit ausstrahlen, nach der man sich sehnt. Dieses Marketing. Allerdings kontrolliert die britische Oberschicht ja auch das linke Spektrum und die Spitze der Wissenschaft, also den Fortschritt, ja, die konstante Veränderung. Ich meine, solche Adelslinien, Welfen, Wettiner, Reginare, die hätten da jetzt nicht so lange, ja, über 1200 Jahre ihre Macht vergrößern können, ohne sich dann immer wieder neu anzupassen, neu zu orientieren, ja, und dann irgendwann auch die Wissenschaft zu nutzen. Also die repräsentieren auch wirklich dann Fortschritt. Jetzt wertfrei, ja, der Begriff Fortschritt. Die Europäische Union ist der sichtbarste Versuch, das alte Römische Reich zu beerben, aber für den normalen konservativen Bürger bedeutet dies nur Überbesteuerung und Überregulierung. Ja, und man benutzt dann auch teilweise dieses römische Modell für die Europäische Union, die man ausweiten möchte zur Mittelmeerunion. Also man lässt halt, man absorbiert bestimmte Völkchen und lässt denen dann halt so ein bisschen ihre kulturellen Spleens und ihre Sprache und so. Hauptsache, du unterwirfst dich halt natürlich dann dem römischen Kaiser, beziehungsweise halt dann dem System. Das heißt, du zahlst deine Steuern, hast Loyalität gegenüber diesem Empire und ansonsten hast du halt so ein bisschen deinen Freiraum. Ja, das sieht man hier auch. Libertäre sind sogar teils zum Adel hingezogen, weil man hauptsächlich den Sozialismus fürchtet, nicht die Rechten. Der Adel repräsentiert allerdings das Gegenteil von Freiheit und auch die Geschichte des modernen Kapitalismus ist anders verlaufen, als es Libertäre denken. Mit dem nötigen Geld, den Geheimdiensten, dem Militär in der Hinterhand und der Wissenschaft der Royal Society ließen sich die großen Konzerne hochziehen, getarnt als private Unternehmungen aufgestiegene Oligarchen. Dann die Verschwörungsideologen sind bisher eher negativ eingestellt. Das heißt, das geht halt dann von Queen war ein Echsenmensch hin zu sie repräsentiert die New World Order und so weiter und so fort. Aber die Verschwörungsszene, also diese Influencer-Szene, Medienszene, diese Szene geht ironischerweise auf britische Geheimdienste zurück. Also wir haben das mal ganz, ganz genau aufgedröselt in einer Studie, finden das auf recenter.com, nachrichtendienstlicher Einfluss auf 200 Jahre an Verschwörungsmedien. Gibt auch eine Kurzzusammenfassung als Video. Da sieht man halt, wie das halt so entstanden ist. Ja, lange Zeit waren ja die Regierungen sowieso die einzigen, die viel publizieren durften, Bücher, Pamphlete und so. Und man hat dann eben, also gerade die Briten haben dann strategisch halt eben dann Verschwörungsnarrative lanciert. Ja, also beim Erzfeind Frankreich, dann auf deutschem Boden, um halt dann die Leute zu manipulieren, ja, irgendwie. Das ist halt typisch, dass halt Verschwörungsaktivisten eigentlich ihre eigene Szene gar nicht so richtig kennen, die Geschichte, wo das herkommt. Es ist auch bei anderen Aktivisten so, dass sie sich da gar nicht richtig auskennen. Und alle diese gewöhnlichen Ideologien, ja, diese Standardkategorien wurden mehr oder minder etabliert während der gesteuerten Phase der Aufklärung zur Transformation des Anglo-Empires. Also das hohe privilegierte Bürgertum, das dem Adel treu diente, wollte so gut wie keine Veränderung. Das wurden dann die Konservativen, politisch gesprochen. Diejenigen Bauern und Arbeiter, die nichts zu verlieren hatten, wollten alles umwälzen und wurden zu den Sozialisten, weil das lag für die natürlich dann auf der Hand, dass man halt dann ja verstaatlicht, beschlagnahmt, umverteilt. Diejenigen, die nur die Hälfte der Umstände verändern wollten, ja, also die Hälfte verändern wollten, wurden die Demokraten im Sinne der Aufklärung. Genauso wie der Adel mit seinen Ressourcen den neuen Fake-Großkapitalismus steuern konnte, so konnte man mit geheimdienstlichen Standardmethoden auch die neue politische Sphäre dominieren. Die Bürger stritten sich fortan untereinander und fühlten sich politisch repräsentiert. Die politischen Ideologien fußen im Prinzip auch auf den drei großen Revolutionen, die angeblich das Ende des klassischen adeligen Imperialismus einläuteten. Amerika, Russland, China. Wenn man hier die Geheimdienstebene rekonstruiert, ändert dies alles. Ja, also das heißt, wir verstehen dann die Geschichte anders und würden dann heute auch politisch anders agieren und die Leute auch eher zusammenbringen. Ich empfehle Ihnen hier mein Audiobuch, das Sie kostenlos anhören können, hier auf YouTube und bei uns unter recenter.media. Das Kartell der Supermächte Band 1, Revolution. Also geht es dann um die amerikanische Revolution und die russische und die chinesische. Unglaublich wichtig natürlich für unsere jetzige Zeit, ja, wo halt die Supermächte ihre Spannungen hier inszenieren und alle fürchten sich dann. Und dadurch behalten die Supermächte halt ihren Status. Also das ist das größte Achievement dieser adligen Strukturen. Ja, diese gigantische Operation, dass man halt die wahren Strukturen der Imperien halt geheim hält, aber es ist auch natürlich dann die größte verwundbare Stelle und ich sage den Leuten, dass man da halt ansetzen kann, ja, aus Sicht der Bürger, um halt die eigenen Interessen dann durchzusetzen. Stattdessen, ja, lassen sich die Leute einteilen in so eine Standard-Ideologie-Kategorie und man kämpft dann aktivistisch halt gegen dann die ideologischen Gegner und damit erreicht man natürlich praktisch gar nichts. Ja. Und wir haben dann auch etwas gepostet, Elizabeth, Codename 2519, ja, das haben wir auch separat als Video schon gepostet. Da kann man halt hier sich schnell einen Überblick verschaffen, wie stark Queen Elizabeth von Anfang an, ja, also von Anfang 20 Jahre an, so jung war sie da, wie sie halt eingebunden war in die Geheimdienste und das alles so richtig, richtig gelernt hat. Also sie hatte dann immer Zugang zu allem Möglichen. Ja, das heißt, König George VI. Teilte bereits im Jahr 1950 Geheimdokumente mit Prinzessin Elisabeth, die damals noch 23 Jahre alt war. Vom Premierminister Clement Attlee wurde sie versorgt mit detaillierten Aufzeichnungen aus dem Kabinett, Top Secret, sie erhielt Dokumente des Außenministeriums. Ihr Privatsekretär war Baron Martin Charteris, Mitglied des Kronrats und behangen mit den elitärsten Orden. Das heißt, sie mussten halt diesen diesen Baron Martin Charteris, die mussten den nicht mal wirklich großartig aussuchen. Ja? Die hatten nicht so einen Bewerbungsprozess und Vetting und so wie bei den Amerikanern, sondern der bekam einfach den Posten. Weil die Familie, ich meine, wenn der ein Baron ist und die Familie geht so weit zurück, dann ist es, du kannst den Adel und die Politik bei den Briten gar nicht mehr richtig auseinanderziehen. Deswegen ist es ja so lächerlich, wenn dann immer gesagt wird, ja, die Royals, das ist alles nur noch symbolisch und die wahre Macht liegt im Parlament und bei der Politik. Das ist eine Soße. Also schon, also von diesem Top-Berater Baron Martin Charteris, schon sein Großvater war Deputy Lieutenant der Krone gewesen. Martin diente beim Militärgeheimdienst und arbeitete eng mit Maurice Oldfield, dem späteren Chef des Geheimdienstes MI6. BBC Panorama berichtete vor rund 10 Jahren. Also BBC berichtete über den Geheimdienstchef Oldfield, dass der halt in diesen Kindesmissbrauchsskandal verwickelt gewesen sei im Elm Guesthouse. Auch Abgeordnete, wichtige Sicherheitsfunktionäre seien darin verwickelt gewesen. Und 2017 wurde dann Oldfield dann von allem freigesprochen. Also man hat sich da auf eine ganz seltsame Quelle verlassen, so einen komischen Typen. Das heißt, jeder erfahrene Ermittler hätte sofort gesehen, dass der Typ halt ein Faker ist. Aber man hat sich dann auf den verlassen, um dann natürlich bald sagen zu können, ups, wir haben hier eine Hexenjagd gemacht, wir haben hier ein Phantom gesucht und wir haben jetzt hier Mist gebaut, diese wichtigen Leute sind unschuldig. Ja, und man dürfe ja sowas, also muss ja ganz vorsichtig sein, wenn man gegen wichtige Leute ermittelt, weil halt eben natürlich dann der Ruf mit dranhängt und so. Also man hat vielleicht da einfach nur diese Ermittlungen sabotiert. Es gab auch große Vorwürfe dann zwecks Sex und Minderjährigen gegen den ehemaligen Premierminister Edward Heath. Prinzessin Elizabeth wuchs auf mit ihrer Cousine Margaret Rhodes, die arbeitete mal für den Geheimdienst MI6. Elizabeths Vater stand den Diensten auch sehr nahe, ihr Onkel war direkt involviert in Geheimoperationen. Und man bekam dann auch diese neuen verschlüsselten Telefone, Cryptphones. Elizabeth erhielt den Codenamen 2519. Ja, und ich meine, von wegen, das sei irgendwie zu trennen, Adel und Politik da in Britannien. Ich meine, sie verliebte sich dann in Prinz Philipp aus dem Haus Mountbatten, eigentlich Hessen-Darmstadt, beziehungsweise halt die Schleswig-Holsteiner, Dänemark und so. Philips berüchtigter Onkel Lord Louis Mountbatten war ja noch Supreme Allied Commander in Südostasien gewesen und man hatte ja bis lange ins 20. Jahrhundert hinein noch diese ganzen Kolonien und so. Also von wegen, das sei irgendwie alles nur alte Geschichte von anno dazu mal. Das geht voll und ganz in die heutige Zeit mit rein. Man hat halt einfach diese adelige Kontrolle mehr und mehr verborgen. Insbesondere was auch die USA anbetraf. Also Prinz Philip konnte da natürlich einfach so in Amerika hier einen Besuch abstatten. Vorher war er noch bei seiner Tante, glaube ich, die Schwester vom letzten russischen Zaren, und dann besucht er halt das Strategic Missile Command oder Air Command von den Amerikanern, lässt sich da alles erzählen über die amerikanischen Atomwaffen. Ja, und ich habe die amerikanische Revolution auseinandergenommen und das war anscheinend total fake an der Spitze. Es war einfach strategisch wichtig für die Briten, dass man halt so tut, als hätte man diese 13 Colonies verloren. Man brauchte das gegen die Franzosen, weil die hatten sehr viel Territorium in Nordamerika und die Franzosen hätten sich ja da drüben, Franzosen hätten sich verbinden können mit den Spaniern und so. Und ja, also mein Szenario macht total Sinn. Also das ist genauso wie ein Empire handeln würde, ist genauso wie Geheimdienste handeln würden. Es war ein richtig krasses Täuschungsmanöver, ein richtiger Longcon. Was mir immer aufgefallen ist in der Literatur, ich meine, ich habe ja alles Mögliche gelesen aus den Behördengeheimdiensten aus dem 20. Jahrhundert, die Zeit, jene Ära, das Land, der Dienst, jener Dienst und so. Und man kriegt eigentlich selbst in den besten, selbst in den guten Sachbüchern kriegt man eigentlich immer nur bestenfalls mittelgroße Operationen erzählt, die halt irgendwann mal durchgesickert sind oder von der Geheimhaltung befreit wurden. Ja, du kannst sehr viel lesen über kleine Operationen, mittlere Operationen, aber nicht über die ganz großen. Die musst du dir dann irgendwie selber zusammen rekonstruieren. Was sehr, sehr aufwendig ist. Ich meine, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um auf dieses Niveau überhaupt zu kommen. Aber man kann halt von Bekanntem auf Unbekanntes schließen. Wenn du jetzt 20, 30, 50 wichtige Fakten hast, dann kannst du daraus auf eine Sache schließen, vielleicht die richtig geheim ist. Und wenn du das lange genug machst, dann kannst du natürlich dann immer mehr und mehr rekonstruieren. Dann, ja, halt die Sicherheitsprobleme. Also es gibt auch ein ganz, ganz interessantes Kapitel in dem Buch The Secret Royals. Das kam vor nicht allzu langer Zeit raus, stammt halt von richtigen Akademikern, die, glaube ich, Mitglieder sind in der britisch-königlichen Geschichtsforschungsorganisation und so. Das ist ein Ableger der Royal Society. Und das ganze Buch The Secret Royals, kann man ja froh sein, dass es das überhaupt gibt. Das ganze Buch ist halt sehr positiv eingestellt gegenüber den Royals. Das ist natürlich ein starker Bias. Und dann gab es halt auch ein interessantes Kapitel über Prinzessin Diana, weil die Kiste jetzt halt eben dann auch wieder aufgemacht wird. Dieses Fass wird nochmal aufgemacht jetzt. Ich glaube, man dreht auch irgendwie gerade jetzt hier diese Diana-Geschichte für die Serie The Crown. Also man hat dann irgendwie die Dreharbeiten unterbrochen aus Höflichkeit wegen halt der verstorbenen Queen. Und ich hatte ja vor einer Weile schon mal dieses Diana-Kapitel nochmal durchgekaut und es kam ja, also es war halt für mich dann überhaupt nicht eindeutig, ja, was da dahinter steckt. Ich meine, es ist natürlich für viele Leute praktisch gewesen zu sagen, ja, Prinz Charles oder ja, die Royals hätten das angeordnet, Diana umzulegen und so, und das war halt so ein Narrativ, was ich halt dann gut verkaufen konnte, aber in Wirklichkeit ist der Fall halt recht komplex. Das heißt, die Fayettes, mit denen ja Diana dann abgehangen war, die Fayettes waren ja auch eingebunden in dieses britische Empire. Das Sicherheitspersonal der Fayettes, das war, die wichtigen Leute waren auch britisch und so. Ja, ehemals Special Forces oder Military dies und jenes und komische Waffendeals und Verwandtschaftsbeziehungen, also ganz, ganz, ganz strange. Und wenn du halt auf dem Niveau dich befindest von den Fayettes, ja, dann hast du natürlich schon ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis, aber deine Sicherheit ist halt nicht auf dem gleichen Niveau wie jetzt für die Royals oder für Staatschefs oder sowas. Also wenn halt die Fayettes bestimmte Aufgaben übernehmen, ja, als größere Familie und so, in verschiedenen Flecken der Welt, da kann man sich schon mal ziemlich krasse Feinde machen. Also das ist dann, man fetzt sich da mit bestimmten Gruppen und dominiert dann irgendwelche Territorien, irgendwelche Geschäftszweige, legal, illegale Geschäftszweige und so. Und wie es halt so ist, ja, da wird dann mit ruppigen Methoden gekämpft und so weiter, und dann macht man sich dann persönliche Feinde. Also galt dieses Attentat vielleicht eher diesem Fayette und nicht Diana. Und abgesehen davon, Diana war... Also Diana hatte kein richtiges Sicherheitsbewusstsein. Also sie war zwar unglaublich paranoid, seit 1987, ja, war sie da. Also seit 1987 dachte sie immer, alle sind hinter ihr her und überall seinen Wanzen versteckt und so. Sie war da richtig kirre und rannte dann zu ihren Therapeuten und ihren Astrologen und Esoterikberatern. Und dann wollte sie halt eben dann diese Standardbewachung einfach nicht mehr. Ja, sie wollte zwar immer hin und her reisen in der Welt, auch spontan, was Urlaub machen, dann in Amerika und hier hinfliegen und da hinfliegen. Am liebsten natürlich dann mit ihren zwei Söhnen, den Thronfolgern, ja, irgendwo hinfliegen, aber ja, das heißt, wenn sie die Söhne mitnahmen, braucht es natürlich dann diese große Standardbeschützerei. Also wir reden halt von richtig krassem Personalaufwand. Da mussten dann auch von jedem, also von Diana und ihren Söhnen und so, die mussten da bei den Söhnen bin ich mir nicht sicher, aber bei ihr auf jeden Fall, die mussten da mehrere Blutkonserven gekühlt die ganze Zeit mitnehmen, falls irgendein Attentat ist, irgendeine Bombe oder irgendein Scharfschütze oder irgendwas, du hattest halt immer dann ja die Möglichkeit, dann sofort hier Blutkonserven da reinzugeben und so. Und Diana wollte immer alles. Also sie wollte, wenn sie die Aufmerksamkeit beanspruchte, wollte sie die große Aufmerksamkeit für das, was er machte, aber sie wollte dann auch gleich wieder umschalten auf privaten Modus. Sie reist jetzt da irgendwo hin und will da ihre Ruhe haben und nicht diese ganzen Bewache um sie herum haben. Aber man kann das halt nicht einfach so an- und ausschalten. Ja, gerade die Royals, gerade die Briten haben sich auch super viele Feinde gemacht weltweit und wurden dann halt immer wieder gejagt von Kommunisten und radikalen Iren und so. Und es gab ja mal dieses Attentat auf Louis Mountbatten. Ja, der hat dann irgendwann auch gedacht, oh, er ist unantastbar und er wird sowieso gut beschützt und so weiter und so fort. Und dann macht's Boom Und dann ist er weg. Ja? Und niemand hat nach Louis Mountbatten, nach seinem Ableben, irgendwie dann gemeint, das war die New World Order, die ihn da irgendwie getötet hätte, oder das war Prinz Charles oder die Queen und so. Nee, das waren halt einfach Terroristen, soweit wir das rekonstruieren können. Und ähnlich halt bei Diana muss man halt auch natürlich dann ernsthaft in die Richtung ermitteln. War das einfach Terrorismus? Galt der Terrorismus eigentlich eher Dodi al-Fayed? Ja, das ist halt eben ein komplizierter Fall. Und also sie war wirklich seit 1987 total paranoid, Diana. Sie hat dann unzähligen Leuten das halt dann geschildert. Und also wenn da Bodendielen repariert wurden und es war dann ein bisschen Sägemehl unterm Teppich, da hat sie dann bedeutungsvoll draufgedeutet und so dieses Pscht, ja, Ding da gemacht und so, weil sie halt sich sicher war, dass da jetzt neue Wanzen versteckt wurden. Ich meine, es ist klar, dass sie unter Überwachung stand. Also das ist halt einfach so, das ist Standardprozedere, dass man halt die wichtigen Leute überwacht, aber das hätte sie so nicht mitbekommen. Ich meine, wir reden da schon von den 80ern, dann von den 90er Jahren. Da sind diese Wanzen nicht mehr so riesige Dinger mit Drähten dran, die dann im Lampenschirm versteckt sind oder im Plastikgehäuse von einem Telefon. Ich meine, ich bitte sie, ja. Das ist nicht wie in irgendwelchen kitschigen Filmen, wo man die Technologie zeigt von 50 Jahren vorher. Ja, oder selbst in moderneren Filmen sieht man dann, wenn jemand irgendwas findet und irgendein komisches Kabel und zieht dann an dem Kabel und dann reißt es dann aus dem Trockenbau irgendwie dieses ewig lange Kabel rum. Ich meine, nee. Ja, also man hätte die überwachen können, ohne dass sie das merkt. Und sie hat dann halt irgendwie ihr schickes neues Audi oder ihr Audi Cabrio halt nicht richtig warten lassen, weil sie war dann eben doch das Prinzesschen. Ja, alle anderen müssen sich kümmern um solche Sachen. Man kann doch nicht erwarten, dass sie dann zur Werkstatt geht und ihr Auto dahin fährt, um da die Bremsen machen zu lassen und irgendwelche anderen Sachen. Und wenn dann halt eben dann die Bremsen nicht mehr so gut funktionierten, war sie sich wieder bombensicher, dass das ein Attentat war von Charles und so. Und dann meinte sie auch mal in einer Öffentlichkeit irgendwie, Charles wants to kill me. Also Charles will sie umbringen mit einem Autounfall und so. Ich meine, sie starb zwar dann bei einem Autounfall, aber sie hat das ja schon tausendmal vorher gesagt, ja, das an zu verschiedenen Leuten, dass sie das vermutet und so. Also ist diese eine Aussage da jetzt auch nicht bedeutend. Und auch insgesamt ist das jetzt nicht sonderlich bedeutend. Also das ist jetzt, hat jetzt keinerlei Beweiskraft in irgendeiner Hinsicht, ja. Und sie besuchte unzählige Therapeuten, Astrologen, Esoterik. Ich meine auch Prinz Charles ist ja so gelagert mit seiner Homöopathie und seinem Glump. Aber man konnte halt bei ihr halt schon sehen, dass sie halt mehr und mehr unter Realitätsverlust litt. Ich meine, es ist auch naheliegend, wenn du halt in diese Familie so reinheiratest. Ich meine, sie stammte ja schon irgendwo aus diesen Kreisen. Aber wenn du halt eben diesen Posten annimmst, ja, Princess und so, das ist schon ziemlich verrückt. Du bist dann von der normalen Welt isoliert und das spielt natürlich dann hier, ja, das ist so ein richtiger, das spielt halt Spielchen mit deiner Psyche und konnte sie natürlich dann auch ein bisschen paranoid werden, also wirklich im klinischen Sinne halt paranoid werden. Es gibt ja auch Regeln innerhalb des Hochadels. Wir können das teilweise rekonstruieren, weil wir halt eben dann 1200 Jahre Geschichte haben bei den Welfen und so, aber es muss ja bestimmte Regeln geben. Ja? Das heißt, wenn man nicht interne Regeln hat und die auch wirklich durchsetzt, dann gibt es ja wieder Chaos. Dann streiten sich die verschiedensten Familienangehörigen und dann gibt es wieder Attentate und dann verbündet sich der eine dann noch wieder mit den Franzosen oder mit den Habsburgern und so und dann hast du wieder den Krempel und schwächst dich. Sondern die blieben ja so, also Welfen, Wettiner, Reginare blieben so lange, so eng beieinander. Ja, und deswegen ist es halt nicht unbedingt so wahrscheinlich von vornherein, dass jetzt da Charles oder die Queen gesagt haben, Diana muss sterben und etc. etc. Ich meine, es hätte ja auch andere Möglichkeiten gegeben, Diana subtil zu vergiften, dass sie dann irgendwie halt einfach nicht mehr, überhaupt nicht mehr groß in der Öffentlichkeit auftritt, ja, und einfach dann die Klappe hält. Ich meine, da gibt es so viele Substanzen, die sich da nutzen ließen und Möglichkeiten, also das heißt, kürzlich habe ich dann erfahren, dass man sogar irgendwie in der Show The Crown irgendwie gezeigt hat, wie Elizabeth dann irgendwie jeden Abend ihre rote Schachtel da bekommt mit dem Geheimdokumenten. Ja, sie hat es dann lesen dürfen, also das Zeug von der Regierung, streng geheimes Zeug, den Geheimdiensten und so, und hat das dann zurückgegeben. Das war so die Regel. Ja, es ist nicht wie bei Donald Trump, dass du da Sachen behältst, sondern das wird dann zurückgegeben. Irgendwo ins Archiv gebunkert und so. Sie hat dann teilweise auch ihr Kommentare dazu geschrieben und Sachen unterstrichen und so. Und war immer in allem involviert. Also auch im Kriegsfall hätte sie auf alle militärischen Informationen zurückgreifen können, egal wie geheim. Manche Dokumente hätte sie nach dem Lesen verbrennen müssen. Und wen aus ihrer Familie sie die Dokumente lesen ließ, ist selbstverständlich geheim. Also das war bei denen selbstverständlich. Dann morgens diese Meetings im Buckingham Palace mit Diplomaten, Geheimdienstchefs, hohen Politikern und Militäroffiziere. Dienstagnachmittage waren reserviert für geheime Treffen mit den Premierministern. Und die Royal Family wusste bereits 1948, dass Anthony Blunt ein KGB-Spion war. Elizabeth war in der Angelegenheit ihrem eigenen Premierminister Alec Douglas Home voraus. Blunt wurde dann umgedreht, was so viel bedeutet, dass er fortan gegen die Sowjets arbeiten musste im Tausch gegen Immunität vor Strafverfolgung. Ja, also Elizabeth war eingeweiht in das Geheimnis, aber der Premierminister durfte das nicht wissen. Philips Onkel Louis Mountbatten wurde Vorsitzender der Streitkräfte, bekam Zugang zu allen amerikanischen Geheimnissen zu Atomwaffen. Und. Also während Elizabeths Herrschaft war das britische Kolonialreich in der klassischen Form beendet worden. Man führte es in verdeckter Form weiter. Also 1995 besuchten dann Elizabeth und Philip das Hauptquartier des GCHQ in Cheltenham, zuständig für elektronische Spionage. Und das heißt dann auch offiziell, die Queen of England erhält oder hielt Briefings vom GCHQ. Und das GCHQ erwuchs aus dem Marinegeheimdienst. Ihre Verwandten von Hessen-Darmstadt stellten traditionell die Lords of the Admiralty, also die Führung der Marine, und unzählige Verwandte sind große Tiere in der Wirtschaft. Dann, nach dem Ende der Sowjetunion, spielten die Royals eine entscheidende Rolle bei den neuen Beziehungen zu Russland und Osteuropa. Der KGB durfte im Prinzip ein Vermögen in die City of London und diverse Steueroasen schaffen. Also auch die City of London ist ein Sonderbezirk, das ist alles Krone. Da durften die Russen hin. Ohne dass man genau nachgefragt hat, wem gehört denn das alles hinter den Briefkastenfirmen. Francis Richards von der britischen Botschaft bei den Russen da, also der Brite Francis Richards, der dann später GCHQ-Chef wurde, der konnte sich dann in St. Petersburg bewegen, halt nach dem Fall der Mauer, und traf sich mit dem Bürgermeister in St. Petersburg, ein gewisser Wladimir Putin. Putin beschaffte sich ja dann einen Palast aus der Zarenära als sein Zuhause, und es ist möglich, dass er von dem adeligen Putyatin-Clan abstammt. In einem aktuellen Buch über den KGB und die Geldtransfers in der City of London, finden das Buch im Recenter Shop, erzählt die Autorin Catherine Belton, dass eine hohe Quelle einen Besuch bestätigte eines noch sehr jungen Putins bei einer russischstämmigen Prinzessin in Hessen-Darmstadt, die ihn in Metternich-Clan eingeheiratet hatte. Ja, und Louis Mountbatten, der Onkel von Prinz Philip, Louis hatte dann so komische Kontakte. Louis Mountbatten hatte dann so komische Kontakte Richtung Sowjetunion. Da wurden westliche Politiker und Geheimdienstler sogar schon nervös, hielten ihn für einen Verräter, der von Russland erpresst wird mit seinen Sexgeschichten und so. Aber sein echter Name ist Hessen-Darmstadt und er war somit ein Teil der Familie der Zaren. Also, das heißt, niemand sonst hat diese Forschung so gemacht wie wir. Ja, das finden Sie nur auf recenter.com, das finden Sie nicht auf irgendeiner anderen deutschen Plattform, das finden Sie nicht auf irgendeiner englischsprachigen Plattform, das finden Sie nirgendwo in der Form außer bei uns. Das haben wir nicht irgendwo abkopiert, das haben wir nicht irgendwo, wir sind da nicht auf irgendeine Trendwelle aufgesprungen, das gibt es nur bei uns. Und es hat die krassesten Auswirkungen auf unsere Welt heute, an unser Verständnis heute, unser politisches Handeln heute. Also, wir haben auch einen Ausschnitt gepostet, einen langen Ausschnitt aus meinem neuesten Audiobuch, Das Kartell der Supermächte, Band 7, Weltkrieg oder Weltregierung. Der Titel ist ähnlich wie ein deutlich älteres Buch von mir, wo ich auch schon zum ersten Mal dann gesagt habe, was ist mit einem Kartell der Supermächte? Potenzielles Kartell der Supermächte. Hier, das Szenario. Was können die mit diesem Kartell alles anstellen? Weltkrieg antäuschen, so ein bisschen androhen oder Weltkrieg-Leid führen an verschiedenen Standorten und so weiter und so fort. Also sie finden da 90 Minuten aus dem neuen Audiobuch von mir. Ich glaube, die Gesamtlänge sind so 13 Stunden. Finden da 90 Minuten unter recenter.media und auf unserem auf recenter.com, natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Also da, wie gesagt, der ganze Background, ja, das heißt, man wusste halt dann irgendwann in den 1700er Jahren, wow, die neue Wissenschaft. Wissenschaft macht es notwendig, dass Imperien sich verändern. Und die Briten hatten halt dann die Hand auf der Wissenschaft über die Royal Society. Und dann hatte man halt das Freimaurertum halt neu konstituiert, also das britische Freimaurertum ab 1717. Die Freimaurer waren die Schwesterorganisation der Royal Society. Und auch in den Freimaurerstatuten war da große Betonung auf Wissenschaft, ja, für das Empire. Und man hat dann halt eben auch über die Freimaurer dann eben diese inszenierte Aufklärung dann gemacht. Also eine kontrollierte Transformation des Empires. Ja, nicht mehr 90% der Bevölkerung auf dem Acker als Bauernleibeigene, sondern mehr Leute in die Schulen, mehr Leute in die Fabriken, mehr Leute an die Unis, damit man halt Technologie herstellt für das Empire. Ja, und man wollte halt eben dann die Herrschaft komplizierter aussehen lassen. Das schaffte man über politische Tarnorganisationen, alles geheimdienstlich verwaltet. Man konnte den Großkapitalismus kontrollieren. Man hatte ja die Geheimdienste, das Geld und die Wissenschaft, die Patente. Ja, und deswegen ist es halt so verheerend. Und parallel dazu entstanden halt unsere modernen politischen Ideologien. Und deswegen ist es so verheerend, wenn man einfach nur sich so eine Standardkategorie raussucht oder so eine Mischkategorie. Ich meine, es gibt ja so halb-halb rechtskonservativ und Verschwörungsideologie, so Truther. Es gibt sogar die Mischung aus Libertär und Truther. Ja, und deswegen ist es so verheerend, wenn man sich so eine Standardkategorie raussucht, dann das ist halt alles unter Kontrolle. Jetzt haben wir dann gesehen, die neue Premierministerin Liz Truss, ja, sie ist die Kandidatin des Kronrats. Alle Kandidaten waren die Kandidaten des Kronrats. Also die hatte noch ein Treffen mit Queen Elizabeth und hatte ein Treffen mit Queen Elizabeth und wurde dann halt hier in das neue Amt dann reingebracht. Also Liz Truss ist Absolventin von Oxford, ja, die Kaderschmiede. Sie ging zur Conservative Party 1996, arbeitete zunächst für Royal Dutch Shell, ein Ölkonzern, der auf den Hochadel zurückgeht. Und sie ist dann Vizedirektorin beim Think Tank Reform, der gegründet worden war von Baron Nick Herbert, Absolvent von Cambridge, Mitglied im Kronrat, zeitweise Minister of State for Police and Criminal Justice. Und dann zu den anderen Mitgliedern von diesem Reform Think Tank zählen noch Baronin Nicola Ann Morgan, die ist auch im Kronrat, Sir David Nigel Dalton, Dame Carol Mary Black und Charlotte Pickles. Die Beraterin war für den konservativen Star-Politiker Ian Duncan Smith. Letztere absolvierte die Royal Military Academy Sandhurst, diente in militärischer Kapazität in Nordirland und Rhodesien, also Zimbabwe, unter Major General Sir John Hugh Bevel Ackland, der war Deputy Lieutenant der Krone. Smith war von Anfang an ein Unterstützer des Irakkriegs. Also das ist halt dieses Empire. Und Liz wechselte von einem Ministerium ins nächste und so als Außenministerin machte sie unverblümte Aussagen gegen die Russen und die Chinesen. Und ihr Vorgänger Boris Johnson, der wurde ja in New York City geboren, hatte von Anfang an den gesellschaftlichen Vorteil durch seine Eltern. Boris' Vater Stanley stammt ab von Hubert Freiherr von Pfeffel. Letzterer war, also der war der Sohn von Karl Freiherr von Pfeffel und so weiter. Das ist ein Caroline von Rothenburg, Prinz Paul von Württemberg. Also Prinz Paul von Württemberg, da geht es zurück. Paul war ein Sohn des Königs Friedrich I. von Württemberg und der Prinzessin Auguste Caroline von Braunschweig-Wolfenbüttel. Und Braunschweig-Wolfenbüttel ist halt sehr, sehr wichtig in Bezug auf das britische Kolonialreich. Pauls Tochter Pauline heiratete Herzog Wilhelm von Nassau. Zusammen hatten es die Welfenhäuser und Oranien-Nassau Ende des 17. Jahrhunderts geschafft, den britischen Thron, das britische Imperium zu erobern. Tja, so lief das. Und jetzt haben wir den Bilderberger und Militärgeheimdienstler Tom Tugendhat, der wird jetzt Minister in Britannien für Sicherheit. Der war ja auch im Rennen für den Premierminister. Also Tom Tugendhat. Sein Vater, Sir Michael George Tugendhat, war Queen's Counsel und Recorder of the Crown Court. Tom studierte in Cambridge und diente dann beim Militärgeheimdienst im Irak und Afghanistan. Er war dieses Jahr auch, oder dieses Jahr, 2022 oder 2021, war beim Bilderberg-Treffen in den USA. Er ist der Neffe von Baron Tugendhat, ein Peer im House of Lords und Mitglied der Europäischen Kommission. Also Toms Territorialarmee-Kommission wurde am 16. Juli 2003 bestätigt. Am 29. Juli 2003 wechselte er zum Intelligence Corps, also zum Geheimdienst. Tom Tugendhat wurde dann 2010 zum Major befördert. Dann, 3 Jahre später, Oberstleutnant der Territorialarmee. Diente während des Irakkriegs und des Kriegs in Afghanistan. Also er lernt halt das Handwerk des Imperialismus. Tja. Und er gilt halt eben dann auch als ziemlich harsch gegenüber den Russen. Ja, und vergessen wir nicht, man ließ den KGB an die City of London und das ganze Geld da reinbringen an die City of London. Tja. Und es gab dann eben auch wegen den Technologietransfers jetzt Ermittlungen gegen hohe britische Universitäten. Also wenn dann der MI5 und der MI6 anklopft, ja, da geht manche in der Hintern auf Grundeis und das heißt dann, ja, habt ihr da wirklich alle Regeln eingehalten beim Technologietransfer? Also Technologie an die Russen und die Chinesen, das betrifft ja die nationale Sicherheit Britanniens und so. Und also man sucht jetzt halt schon ein bisschen so die Schuldigen, weil eigentlich gehen diese wichtigen Entscheidungen auf ganz oben zurück. Und ähnlich machen das jetzt halt auch die Russen. Man sucht halt Schuldige für die Misere, für den schlecht laufenden Krieg, so in der mittleren Ebene oder halt so, ja, so in der oberen Mittelschicht dieses Empires. Ja. Der Chef habe von nichts gewusst, also Putin sei schlecht informiert worden und es gäbe dann eine Verschwörung von russischen Geheimdienstlern und Militärs und die hätten dann die Empfehlung ausgesprochen für den Krieg, der Krieg wäre schnell vorbei, bla bla bla. Also jetzt rollen da wahrscheinlich ein paar Köpfe. Man schirmt Putin ab. Man kann aber auch Putin abservieren und einen Neuanfang behaupten. Also es läuft miserabel für Russland bei der Invasion der Ukraine. Von Anfang an waren die aufgebotenen 200.000 Mann viel zu wenig und die Luftwaffe blieb fast komplett am Boden. Also die Voraussetzungen waren von vornherein sehr schlecht. Das heißt, da kannst du jetzt nicht großartiges Blame Game machen. Ja, es ist wie es ist. Panzer und Taktiken waren veraltet, während die USA und diverse Privatkonzerne konstant aktuelle Satellitenaufklärungen und Satelliteninternet an die Ukraine lieferten. Man kann inzwischen ja auch Schlachten am Computer simulieren und verschiedene Optionen durchtesten, bevor man Entscheidungen in der realen Situation umsetzt. Das heißt, die Amerikaner machen natürlich da einen Haufen, Zeug für die Ukraine. Und dementsprechend gibt es halt das Geschrei jetzt in dem russischen Fernsehen, ja. Also es heißt halt, entweder heißt es, es ist eine Verschwörung intern bei uns hier in Russland und diese Verschwörung geht natürlich dann irgendwie auf die Amerikaner zurück und dann heißt es halt, die Ukrainer seien so stark, ja, weil die Ukraine so, weil die Ukraine völlig vereinnahmt sei von der NATO, ja, und das sei alles so ungerecht und unfair. Ich meine, in Wirklichkeit, das Equipment, das geliefert wurde an die Ukraine, war, das Equipment war relativ minimal und trotzdem wird es halt eben dann gejammert, ja, wie ungerecht das sei. Also, zwei Narrative jetzt im russischen TV. Die Ukraine sei völlig in der Hand der NATO. Oder es halt, gibt halt diese Verschwörungen da intern bei den Russen. Ja, und wenn das halt so schon im Fernsehen läuft, dann ist das von oben abgesegnet, ja, dieses Gelaber. Und man hat jetzt halt hier verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Gelaber halt dann einsetzt. Also es bleiben jetzt nur noch schräge, wenig attraktive Optionen. Also da haben wir diese Möglichkeit Afghanistan 2.0. Also damals den sowjetischen und afghanischen Regierungstruppen gelang es trotz ihrer militärischen Überlegenheit und Lufthoheit nicht, den Widerstand der Mujahedin zu brechen. Vor Jahrzehnten zwar konnten sie schnell wichtige Städte und Straßen besetzen, über weite Gebiete außerhalb der großen Städte hatten sie aber keine Kontrolle. Im Jahr 1982 wurde schließlich eine militärische Pattsituation erreicht, während der Kampf auf beiden Seiten immer brutaler geführt wurde. Auf die Guerillataktik der Mujahedin, die in der Regel keine Gefangenen machten, reagierte die Rote Armee unter anderem mit Terror gegen die Zivilbevölkerung. Außerdem verloren die sowjetischen Truppen infolge der Lieferung von hochmodernen Stinger-Raketen an die Mujahedin durch die CIA die Luftüberlegenheit im Land. Die sowjetische Führung gelangte zu der Einsicht, dass der Krieg nicht zu gewinnen war und suchte fortan nach einem Weg, ihre Truppen aus dem Land abzuziehen, ohne das Gesicht zu verlieren. Ja. Also man könne halt dann immer mehr und mehr labern. Ah, die Ukrainer bekamen so viel Zeug von der NATO. Und deswegen sei es jetzt halt irgendwie keine totale Schlappe gewesen, wenn man sich da zurückziehen muss und so. Dann hier die Option. Die Option der ABC-Waffen. Es zählt ja zur gängigen Militärdoktrin, dass ABC-Waffen nicht nur zur Abschreckung dienen oder als letzte Option, sondern auch dazu gedacht sind, die Initiative zurückzugewinnen, wenn ein konventioneller Krieg festgefahren ist. Innerhalb kürzester Zeit ließe sich eine kleine Atomwaffe auf unbewohntem Gebiet zünden. Als Drohbotschaft oder ein biologischer Sprengkopf ist montiert auf einer Rakete Richtung Kiew mit einem Kampfstoff oder Kampfstoffcocktail, der die Menschen wochenlang kampfunfähig macht, ohne ansteckend zu sein und eine Pandemie auszulösen. Die Frage ist aber, ob dann Russland einen Gegenschlag wegstecken kann. Offiziell besitzt die Ukraine keine offensiven B- und C-Kapazitäten, aber bestimmte Kampfstoffe und passende Munition lassen sich improvisieren. Ja, ich habe letztens habe ich ja das Buch durchgelesen, Biology of Doom, wo man eben dann erklärt hat, dass die Briten, also vor ganz, ganz langer Zeit, ja, dass die Briten dann mit diesen Edelstahl-Milchkannen, also große Milchkannen, dass man die dann benutzt hat in so einer kleinen Hütte, ja, und damit konnte man dann schon erhebliche Mengen an Kampfstoff herstellen. Also sowas lässt sich tatsächlich improvisieren mit manchen Kampfstoffen und da kann man auch jetzt nicht dann irgendwie so das zurückverfolgen, als käme das von der NATO und von den Amis. Nee, das kann man halt wirklich dann selber herstellen bei Bedarf. Dann nächstes Szenario, nächste Option. Der Rückzug. Russland könne sich beinahe auf die Positionen vor dem 24. Februar 2022 zurückziehen, aber eine Landbrücke zur Krim behalten. Dies wäre ein massiver Gesichtsverlust und würde Russland nachhaltig schädigen durch Sanktionen und den gravierenden Unterschied in Rüstungsbudgets im Vergleich zu den NATO-Ländern. Dann Option ein Fake-Coup. Das wäre eine Abwandlung des Rückzugsszenarios, bei der Putin aus Gesundheitsgründen abgesägt wird. Man lastet ihm dann im Wesentlichen allein die Kriegsverantwortung an, setzt eine neue Marionette als Staatschef ein und behauptet eine Zeitenwende und einen Neuanfang in Russland. Nächste Option, die Großmobilmachung. Dies müsste wohl eingekleidet sein in die Ausrufung eines neuen Zarenreiches mit entsprechendem Pomp und Trara. Orthodox-christliche Argumentationsschiene, ja, Gott will es und so. Nicht nur werden dann hunderttausende Soldaten aufgestellt, die dann in regulären Jobs fehlen, sondern auch die geplagte Wirtschaft müsste Rüstungsgüter herstellen statt dringend benötigter Konsumgüter. Ja, und ich meine, selbst wenn man das machen würde, gleichzeitig mobilisieren ja die Ukrainer immer mehr Soldaten. Das heißt, wir reden da von hunderttausenden Leuten, die man da im Laufe der Zeit jetzt trainiert und dann aufstellen kann. Wie wollen die Russen da dagegen halten? Ja, und das führt mich gleich zu meinem nächsten Horrorszenario, nämlich Nordkoreaner holen. Das haben wir auch schon im Detail ausgeführt hier. Tausende Bausoldaten aus Nordkorea sollen ja jetzt in die Ukraine kommen. Hunderttausende reguläre Truppen mit Ultra-Reichweiten-Artillerie könnten folgen. Dies wäre relativ teuer, könnte aber die Option bieten, als nächstes Polen anzugreifen, das Baltikum und Finnland. Also go big or go home. Dann nächstes Szenario, zweiter Kriegsschauplatz. Über Nordkorea, das Moskau wahrscheinlich seit den Tagen von Kim Il-sung kontrolliert, und über die neuen Atomwaffen dort ließe sich ein weiterer Kriegsschauplatz in Asien aufmachen. Ein neues Fass. Involviert wären zwangsläufig die Chinesen, dann müssen die USA auch eingreifen in Asien und der Druck auf Russland in Osteuropa könnte sich vermindern. Tja, so sieht das aus. Also, und dann haben wir hier noch die aktuelle Propagandafront. Also immer wieder Sarah Wagenknecht, die wir hier hören. Aber die Talking Points von Sarah Wagenknecht sind ja so austauschbar, dass wir sie fast eins zu eins auch von anderen Leuten hören. Wir hatten teilweise identische oder fast identische Tweets von Sarah Wagenknecht und Max Otte war das, glaube ich, dann gewesen. Sarah Wagenknecht, die überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass Russland die Ukraine überfallen könnte, meinte nun vergangenen Mittwoch im Welttalk, dass wir Deutschen indirekt Russlands Krieg weiterfinanzieren sollen. Also sie sagte, ich bin auch dafür, dass wir mit Russland, auch wenn uns das schwerfällt und auch wenn ich das nicht schön finde, darüber verhandeln, die Energielieferungen wieder aufzunehmen, egal über welche Pipeline. Wow, also man stelle sich den umgekehrten Fall vor, die Ukraine hätte ein Stück Russland erobert und Deutschland würde ukrainisches Gas kaufen über eine Pipeline. Was würde Wagenknecht dann sagen? Sie würde wahrscheinlich den Weltuntergang befürchten. Oder stellen wir uns vor, Russland würde die ehemalige DDR besetzen. Was würde sie dann sagen? Ja, würde sie sagen, wir sollen uns damit abfinden und keinesfalls zurückkämpfen? Wenige Tage nach dem Einmarsch veröffentlichte Wagenknecht einen höchst umstrittenen Text mit anderen Politikern von Die Linke. Es heißt darin, der militärische Großangriff Russlands auf die Ukraine ist ein völkerrechtswidriger Krieg, den wir unmissverständlich verurteilen. Der Einmarsch in ein anderes Land ist durch nichts zu rechtfertigen, weder durch den Verweis auf eigene Sicherheitsinteressen noch durch ebenfalls völkerrechtswidrige Handlungen der NATO. Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand und einen Rückzug der russischen Truppen. Das klingt zwar recht deutlich, aber es hängt letztendlich alles davon ab, was sich verbirgt hinter Worten wie verurteilen und rechtfertigen und fordern. Also eine verbale Verurteilung des Angriffskriegs ist ja folgenloses Geschwafel, ist ja nur heiße Luft. Das Ausbleiben einer verbalen Rechtfertigung ist auch bedeutungslos. Ja? Auch die verbale Forderung eines russischen Rückzugs ist nichts als Gerede. Mit dem Eingangsstatement ist zwar die juristische Pflicht erfüllt, keine gesetzeswidrige Billigung eines Angriffskrieges vorzunehmen, aber nach solchen Disclaimern folgen dann doch oftmals viele billigende Äußerungen, Schuldzuweisungen an die USA und vor allem die Forderung, dass Russland keine echten Konsequenzen erleiden solle. Aber nur wenn es ernste Konsequenzen für Russland gibt, kann Russland gestoppt werden. Also gerade noch hat man erklärt, man wolle nicht den Amerikanern die Schuld geben für das russische Verhalten, aber sogleich ist dann die Rede von der in den USA in den letzten Jahren betriebenen Politik, die für die entstandene Situation maßgebliche Mitverantwortung trägt. Also doch Blame Game. Man bejammert die Osterweiterung der NATO, der Russland aber 1997 explizit zugestimmt hatte, unter der Bedingung, dass keine signifikanten Streitkräfte in Osteuropa aufgebaut werden. Die Ukraine verfügte zum Zeitpunkt des Überfalls praktisch über keine Luftwaffe, keinen nennenswerten Panzer, keine Haubitzen und so weiter. Tja. Es wird versucht, mit dem primitiven Argument zu arbeiten, dass Waffenlieferungen keinen Frieden schaffen würden, sobald es natürlich in den letzten 100 Jahren um russische Waffen für kommunistische Eroberungen und Verteidigungen ging, hatten Leute wie Wagenknecht damit wenig Probleme. Ja, könnte man jetzt fragen, hätte Stalin etwa mit Hitler einfach nur diplomatisch reden sollen? Wohl kaum. Es gab aber auch mitten im Krieg Verhandlungen natürlich. Das nur mal als Nebenerwähnung. Auch Sanktionen lehnt Wagenknecht ab, obwohl es ein normales Instrument in der Demokratie und im Kapitalismus ist, eben keine Geschäfte mehr zu machen mit jemandem. Es heißt folgendermaßen: Jetzt muss mit allen zur Verfügung stehenden diplomatischen Mitteln auf die russische Regierung eingewirkt werden, dass sie die internationalen Abkommen, Regelwerke und völkerrechtlich verbindlichen Verträge, die sie selbst unterschrieben hat und sich damit verpflichtet hat, sie zu erfüllen, wieder beachtet. Befolgt. Tja, aber welche Mittel sollen das sein, um einzuwirken? Das Anbieten von Belohnungen? Wir sollen die Ukraine freikaufen oder den Russen gar schenken im Gegenzug für das Versprechen, dass keine weiteren Eroberungen kommen? Ja, die USA und andere Länder sollen massiv abrüsten. Also Länder sollen sich noch wehrloser machen gegen künftige Angriffe der Russen. Tja, also und Wagenknecht scheint ihr Leben, ihre Karriere ja ausgerichtet zu haben nach dem Vorbild von Rosa Luxemburg. Jene hätte als Naturwissenschaftlerin oder sowas Berge versetzen können, aber stattdessen wollte sie halt lernen, wie Imperialismus und Ausbeutung funktionieren. Mangels brauchbare, unzensierte Literatur zur damaligen Zeit ging sie den Kommunisten auf den Leim und ruinierte sich damit ihr Leben. Sie roch auch frühzeitig, dass in Russland eine gnadenlose Diktatur entstehen würde. Tja, so ist das halt. Und dann haben wir das hier, einen Boom der Esoterik und des Okkultismus in Russland. Also das geht da drüben voll ins Mittelalter zurück. Ja. Also immer mehr Russen suchen Antworten auf alle möglichen Fragen. Mithilfe von okkultistischem Humbug auf der populärsten russischen Videoplattform halten selbsternannte Tarologen mehrmals täglich Lesungen. Jelena Alexeeva, eine Tarologin und Astrologin aus der zentralrussischen Stadt Jekaterinburg, sagte, sie habe beobachtet, dass Menschen seit der russischen Invasion in der Ukraine zunehmend von alternativen Informationsquellen angezogen werden. Also diejenigen, die Tarot lesen, Numerologie, Astrologie und andere solche okkulten Freizeitbeschäftigungen praktizieren, haben Hunderttausende von Followern auf Social Media Websites, wo sie Vorhersagen und Zaubereien zu allem machen, von Nachrichtenmeldungen bis hin zur finanziellen und romantischen Zukunft ihrer Follower. Videos, die von der Tarot-Bloggerin Alisa, die 2018 zu YouTube kam, veröffentlicht wurden, wurden fast 12 Millionen Mal angesehen. Also halt die neuen, die Bücher, ESO-Bücher verkaufen sich wie warme Semmeln und so und Dienstleistungen, dieser ganze Käse. Insgesamt 71% der Russen folgen auf dem Papier dem orthodoxen christlichen Glauben, aber nur etwa die Hälfte der Befragten betrachtet sich als religiöse Menschen. So eine Umfrage des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada Center vom Mai. Also es ist nicht einfach nur eine christliche Nation, es ist auch eine sehr, sehr esoterisch okkultistische Nation. Also Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete sich der Okkultismus bereits, also als Ausprägung alter Mysterienkulte, verbreitete sich stärker in der breiteren russischen Gesellschaft. Wladimir Solowjow brachte die Kabbala im größeren Stil nach Russland. Die berühmtesten russischen Autoren wie Puschkin, Turgenev, Tolstoi und Dostojewski benutzten bereits okkulte Motive und Symbolik. Leo Tolstoi, der Autor von Krieg und Frieden, sowie Anna Karenina entstammte dem Adel und hatte den Titel eines Grafen. Wurde 1901 aus der Kirche ausgeschlossen, weil er die gängige christliche Doktrin ablehnte. In Krieg und Frieden zeigte er eine genaue Kenntnis von freimaurerischen Ritualen und den unterschiedlichen Arten von Freimaurern, also vom Opportunisten bis hin zum großen Eiferer. Russische Autoren besuchten Paris und stießen dort auf Okkultisten, die der hohen Magie von Eliphas Levi folgten und der esoterischen Freimaurerei des Martinismus. Und so weiter. Die britische Theosophie verbreitete sich in Russland wie ein Virus und brachte Figuren hervor wie Röhrig, Uspensky und Gurdjieff. Und so weiter. Auch Superstar-Autor Maxim Gorki, der mit Lenin befreundet war, interessierte sich für die Theosophie, genauso wie Anatoli Lunacharsky, der Volkskommissar für Bildung. Dann die Russin Helena Petrovna Blavatsky, Theosophin, die bediente sich in der Bibliothek ihres freimaurerischen und rosenkreuzerischen Urgroßvaters, konnte durch das Geld ihrer Familie durch die Welt reisen. Dann kommunistische Propaganda verwendete okkulte Mysterien-Ikonografie, wie zum Beispiel die Erleuchtung durch Prometheus bzw. Lucifer. Es wurden Schulen und Fakultäten eingerichtet, wie die Freie Philosophische Akademie in Petrograd und die Moskauer Spirituelle Akademie. Okkultisten bekamen auch Positionen in größeren sowjetischen Bildungseinrichtungen, Ministerien und anderen Verwaltungsapparaten. Sowjetische Kunst und Kultur und Propaganda hatte einen starken okkultistischen Einschlag und der große sowjetische Anführer Lenin wurde nach seinem Tod zu einer Mumie einbalsamiert und in einem Mausoleum untergebracht, wo er wie ein Heiliger von Millionen Menschen besucht wurde. Ich meine, eigentlich hatten ja die Sozialisten versprochen, alles neu, wir beenden den klassischen Imperialismus, aber dann hatte man sich dann eigentlich mittelalterlicher Strukturen bedient und auch halt Strukturen und Techniken bedient, die auf die Antike zurückgehen. Also wir haben nie die Ära des klassischen Imperialismus verlassen. Ja? Weder durch die aufgeklärte Demokratie noch durch den Sozialismus. Leonid Krasin, der den Lenin-Kult entwarf, war ein Bewunderer von Fedorow, der an Wiedergeburt glaubte. Das Granitgebäude basiert auf antiken Mausoleen wie die Stufenpyramide des altägyptischen Königs Djoser und das Grab von Kyros II., der Architekt Alexei Viktorowitsch Schuschew plante auch das Stadtkonzept beim Ausbau Moskaus, hatte zahlreiche Kultstätten in vielen Ländern besucht und entwarf einige russisch-orthodoxe Kirchen. Er hatte die Sympathien der Großfürstin Jelisaweta Fjodorowna, die eigentlich eine deutsche Prinzessin aus dem Haus Hessen-Darmstadt war und Enkelin der britischen Königin Victoria. In Lenins Umfeld und im Sicherheitsdienst OGPU tummelten sich die Okkultisten. Gleb Boki, einer der wichtigsten Führungsleute bei der sowjetischen Geheimpolizei Checker und wahrscheinlicher Organisator der Gulags, versuchte die Theosophie und Tantra mit dem Kommunismus zu verbinden und vertiefte sich in groß angelegte Expeditionen, um unter anderem das mystische Königreich Shambhala zu finden. Bokis Vertrauter Alexander Wassiljewitsch Barchenko war vom selben Schlag und stand auch in Kontakt mit Menachem Mendel Schneerson von der Chabad-Bewegung, einer chassidischen Gruppierung innerhalb des orthodoxen Judentums, und das ist ja auch ziemlich viele Ost-West-Verbindungen. Sogar der Checker-Boss Felix Tscherchinski schickte Barchenko auf Expeditionen, wie etwa auf die Krim, um geheime Eingänge zu suchen für die Ruinen antiker Zivilisationen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Stalin ließ seinen Personenkult schrittweise aufbauen, bis er als eine Art Gottheit verehrt wurde, dessen übermenschlichen Zauberkräfte auf die ganze Sowjetunion abstrahlten. Das bloße Aussprechen seines Namens soll die Luftwaffe Piloten und Arbeitern besondere Kraft gegeben haben. Stalins Reden waren wie die hypnotischen Mantras eines Schamanen. Er ließ die als sieben Schwestern bekannten Hochhäuser bauen, die heute unter anderem das Außenministerium Russlands beherbergen. Es gab einige alternative Standorte, die den Bau vereinfacht hätten, aber man betrieb einen großen Aufwand, um ganz bestimmte Grundstücke nutzen zu können. Die Architektur ähnelt Vorstellungen von babylonischen Türmen und anderen mesopotamischen Bauwerken. Das Pentagramm, das den Kommunismus von Anfang an als Symbol begleitete, wurde die Form des Theaters der Roten Armee. Und. Auch Gorbatschow bewarb öffentlich das Röhrig-Konzept eines spirituellen Kommunismus und unterstützte ein großes Röhrig-Zentrum in Moskau. Tja. Also dann weitere wichtige Nachrichten im Kontext. Also es gibt natürlich viele weitere Meldungen zu diesem Donald Trump-Fiasko. Viele, viele wichtige Influencer mit viel Publikum wenden sich jetzt ab von Trump. Also Ben Shapiro pusht, glaube ich, jetzt Ted Cruz, andere pushen Ron DeSantis und so. Und jetzt hat man irgendwie Videoaufnahmen gefunden oder gesehen, wo dann weitere Kisten mit anscheinend Geheimdokumenten, wo die dann weggebracht wurden. Also wurden aufs Flugzeug verladen, 3 Tage, nachdem die Bundesregierung Trump wegen fehlender Dokumente kontaktiert hatte. Und ich meine, es ist halt einfach so, wenn du nicht mehr Präsident bist, dann kannst du dich so nicht anlegen mit der neuen Exekutive, also mit dem neuen White House unter den Democrats. Ja, wenn da ein Streit ist um Dokumente, gib das zurück, nein, will ich nicht, dann gewinnt halt einfach dann die Exekutive. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Das ging auch in die andere Richtung, ja, wenn jetzt dann irgendwie Razzias macht gegen Democrats. Und jetzt haben wir dann erfahren, ja, also vielleicht doch Atominformationen drin, also Informationen zu gegnerischen Atomarsenalen oder Atomstrategien. Ganz, ganz geheimes Zeug, sowas darf Donald Trump eigentlich so nicht haben. Das darf auch so nicht gelagert werden, das kann man auch nicht mit einem Handstreich einfach so von der Geheimhaltung befreien. Also immer mehr Trouble, immer mehr Ärger, immer mehr Trouble, immer mehr Ärger. Aber die Anhänger von Trump, die werden sich dann schon wieder einkriegen. Ja, wenn sie halt umschwenken müssen, dann auf Ron DeSantis oder auf Ted Cruz. Und dann sind sie sich wieder bombensicher, dass das der richtige Mann ist. Und man darf dann nicht von abweichen. Und wehe, jemand weicht davon ab, dann bist du gleich wieder der Feind. Also es ist ein Perpetuum mobile mit diesem Aktivismus. Ja, also die Supermächte geben immer alle Meinungen vor letztendlich, entweder direkt oder indirekt. Also manchmal ist es indirekt, das heißt, man sagt halt irgendwie, oh, diese oder jene Meinung, das triggert uns total, das hassen wir total, ja, und dann machen das natürlich dann Leute aus einer reinen Trotzreaktion. Und so kannst du Leute halt eben dann auch wirklich steuern. Also du willst halt, dass eine bestimmte Gruppe, dass konservative, ältere Leute, übergewichtige Leute, du willst, dass die sich halt nicht impfen lassen gegen Covid, du willst, dass die sich nicht schützen durch Masken, du willst, dass die halt dann massenhaft krepieren und an Long-Covid leiden, ja, dann tust du halt so, ah, Impfen ist links, Masken sind links, das ist voll links und so, und dann reagieren die halt trotzig und sagen, ja, dann machen wir das eben nicht. Dann haben wir weitere halt Updates, also die wesentlichen Updates. Ich meine, man kann natürlich dann, könnte jetzt jeden Tag mit Details verbringen, ja, Stunden mit Details verbringen. Es geht hier ums Wesentliche, also das heißt, immer mehr Generäle werden abgesägt oder halt ausgetauscht wegen diesen Fehlschlägen jetzt im russischen Militär. Aber von vornherein, das heißt, jeder, der irgendeine Ahnung hat von dem Militärwesen, ja, jeder hätte von Anfang an gesagt, die Ukraine ist ungefähr so groß wie Frankreich, du brauchst halt 600.000 Mann für eine Invasion, massive Luftwaffe-Einsätze, aber das war halt dann alles nicht aufgeboten worden. Also kannst du jetzt nicht im Nachhinein dann kommen mit, der General war schuld und der war schuld und jener war schuld. Ich meine, Putin hat keine militärische Erfahrung. Ja, Putin war halt begrenzt eingesetzt worden als KGB-Mann, erst im Inland, der was wenig prestigeträchtig ist, und dann halt in Dresden auf sicherem Territorium. Ein paar Jahre dann. Hat keine militärische Kompetenz in dem Sinn. Dann, nach Informationen der Süddeutschen Zeitung, ist noch nicht confirmed, überlegen die USA nur noch westliche Kampf- und Schützenpanzer in die Ukraine zu liefern. Ja, das heißt, die Amerikaner, ja, nehmen dann auch dann eben das dann auf ihre Kappe, weil es ist ja immer die Frage, ja, juristisch, ab wann trittst du einem Krieg förmlich bei? Ja, man will ja nicht offiziell hier einen Krieg führen gegen die Russen. Oder zumindest jetzt noch nicht. Und deswegen hielt man sich eine Zeit lang zurück, aber ja, jetzt gibt es halt eben dann auch mehr und mehr Panzer. Ich meine, offiziell, die Ukraine ist ja ein. Ukraine ist ein souveränes Land und die, wenn die sagen, wir wollen Panzer kaufen oder was, dann können die halt Panzer kaufen. Wenn die Ukraine sagt, wir haben aber eigentlich kein Geld für die Panzer, dann können die sich natürlich dann in den NATO-Bereich Kredite holen. Sagen, wir zahlen das am Sankt-Nimmerleins-Tag zurück. Ist halt so. Das ist halt so. Also, immer mehr Nervosität. Man sieht auch die Ausschnitte mit Übersetzungen jetzt auf Twitter. Wir haben die wichtigen halt auch verlinkt hier. Und ja, wenn man im russischen Fernsehen schon sagt, es läuft mies, es läuft mies. Dann haben wir das hier. Gefahr eines Blackouts ist gegeben, sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes der Welt am Sonntag. Also die Vorbereitungen auf Blackouts seien zu gering. Es ist 5 vor 12 und unzählige Organisationen haben gewarnt, sodass sie sich hinterher schuldlos geben können. Also das heißt, ja, man hat den Zivilschutz ruiniert. Anscheinend war das vielleicht so eine Auflage bei diesem Deal mit den Russen damals. Also Deutschland wird wiedervereinigt und Deutschland darf in der NATO bleiben, aber die Bundeswehr muss ruiniert werden und der Zivilschutz anscheinend obendrauf. Ich meine, wenn wir jetzt hier überall noch Bunker hätten und Schutzräume und so, und ein richtiges Zivilschutzkonzept, dann hätten ja die Russen maulen können, das sei ja quasi Kriegsvorbereitungen. Ja, die Deutschen würden sich da auf einen Atomkrieg vorbereiten oder sowas. Und tja, und deswegen sind wir jetzt halt eben dann extrem schutzlos. Und wir haben das halt in vergangenen Sendungen, finden das auf recenter.com und auf recenter.media, haben wir halt eben den Leuten klipp und klar erklärt, okay, so ist es. Man soll jetzt nicht ständig den Weltuntergang befürchten, aber selbst bei einem stark begrenzten Einsatz von Atomwaffen sollte man in der Lage sein, ja, wenn man in der Nähe von einem Einschlag lebt, ja, und mit Nähe meine ich auch, was weiß ich, 100 Kilometer, 150 Kilometer oder 200 Kilometer, man sollte vielleicht in der Lage sein, hier einen eigenen Schutzraum zu haben, Schutzmöglichkeiten zu haben und halt eben dann autark da sich 2 Wochen lang schützen können vor dem Fallout. Also Strom, Wasserfilter, Vorräte etc. etc. Ja, das heißt, wir sind nicht diejenigen, die halt ständig irgendwie den Weltuntergang beschwören und Leuten dann sagen, okay, kauft jetzt, sonst sterbt ihr alle. Aber es ist halt tatsächlich ernst. Also wir haben es mit den gefährlichsten, haarigsten Imperien zu tun, die es jemals gegeben hat. Niemand hatte bislang solche Technik wie die. Und ja, selbst begrenzte Aktionen können halt natürlich einen blöden Flurschaden bedeuten für jemanden, wenn man halt wirklich gar nicht vorbereitet ist. Und man muss dann irgendwo hinreisen, ja, um halt Lebensmittel abzuholen, Trinkwasser abzuholen. Also diese ganzen gefährlichen Trips, die man da machen muss, oder man hat irgendwelche älteren Leute und so weiter und so weiter und so weiter. Dann werden wir überschwemmt natürlich hier mit Royal News, ja. Das ist natürlich dann, also das Wenigste ist jetzt in dem Sinne akut relevant, ja. Prinzessin Beatrice könnte eine neue Rolle einnehmen als eine der Staatsrätinnen von König Charles. Also man präsentiert da ein Team, ja, auch ein diversifiziertes Team, also zumindest Frauen mit drin. Also wenn der König krank ist oder wenn andere hochrangige Royals ebenfalls krank oder im Ausland sind, ja, dann kommt dann Prinzessin Beatrice und macht wichtige Sachen. Putin kommt nicht zum Staatsbegräbnis der Königin. Man schickt irgendjemand anderen. CIA lästert über Putin. Der russische Krieg sei ein Fehlschlag. Ich meine, das ist noch lange nicht vorbei. Ja, da können immer noch hunderttausende Nordkoreaner kommen und C-Waffen und so. Dann, was haben wir noch hier? Ja, Prozesse gegen die Oathkeepers. Das heißt, diese selbsternannten Oberpatrioten und Verschwörungsexperten, die jetzt vor Gericht stehen in Amerika. Es kommt jetzt auch der nächste Verleumdungsprozess oder Schadensersatzprozess gegen Alex Jones. Also man, da ist schon wirklich die Situation am Dampfen für viele Influencer. Die Leute haben sich halt aufs Glatteis locken lassen und werden jetzt halt dann in der Öffentlichkeit verbrannt hier. So richtig fertig gemacht. Also vielleicht gibt es ja mal irgendwann eine Begnadigung, also noch ein paar Jahren Haft gegen die Oathkeepers oder sowas, gibt es vielleicht dann doch eine Begnadigung. Aber das ist schon ziemlich heftig und viele Influencer haben jetzt schon umgestellt oder werden noch umstellen, also auf eine etwas andere Art von Programm, das heißt weniger also weniger Risiko, sondern halt eher allgemeines Geplänkel. Ja, man orientiert sich da an den großen populären Narrativen, man hüllt alles in den standardideologischen Kontext ein, also konservativ und christlich dies und christlich jetzt, das und jenes und so. Und man bespaßt damit das Publikum, also man hält das Publikum damit bei der Stange. Ja, und man will jetzt da keine großen Risiken eingehen, in der Form, dass man jetzt irgendwelche richtigen Recherchen macht oder richtige investigative Reportagen macht. Ich meine, wir haben ja gesehen, wie man es richtig macht. Julie K. Brown für den Miami Herald, sie brachte Jeffrey Epstein zu Fall. Ja, und sie war nicht die ganze Zeit irgendwie pleite und so und hatte jetzt keine großen Ressourcen. Also so geht das, ja, wenn du halt organisierte Strukturen hast und du fährst einfach Leuten hinterher und du klapperst wirklich Adressen ab und du rekonstruierst Strukturen und du klopfst an die Türen und telefonierst die Leute an, fährst Leuten hinterher, da kannst du echt einiges mit erreichen, ja. Aber stattdessen, ja, sich jetzt Alex Jones sagt, der will mehr Lifestyle-Themen machen und ja, jeder will jetzt Joe Rogan sein oder so und halt 90% Unterhaltungsgäste haben, Martial Artists und Popkultur und jeder interviewt jetzt irgendwie Mike Tyson und so und immer gleichen Geschichten werden erzählt und dann so 10-20% vom Content ist dann irgendwie politisch, aber halt sehr oberflächlich, was den Leuten nichts bringt. Es gibt immer nur noch Republicans und Democrats, die sich die Waage halten. Nichts hat sich verbessert in Amerika in den letzten 20, 30 Jahren. Und jede Gruppe arbeitet mit Sektenmechanismen. Also jeder, ob jetzt Klimaaktivisten oder linke Aktivisten oder muslimische Aktivisten oder whatever, oder konservative Aktivisten, Truth-Aktivisten, immer nur Kultmechanismen. Jeder baut diese Überzeugungen in die eigene Identität mit ein und wehe, du kritisierst irgendwas oder übernimmst nicht irgendeinen Talking Point, dann bist du für diese Leute gestorben oder sogar der Feind. Ja, also das geht so nicht weiter. Das funktioniert so nicht. Also dann haben wir noch was ich noch erwähnen wollte, wir haben dann Leute gesehen wie Paul Joseph Watson, war ja lange Zeit, also während der Bush-Administration, was heißt Verschwörungsinfluencer, er war eigentlich ein sachlicher Autor über halt die Bush-Administration, Krieg gegen den Terror, Afghanistan, Irak und so, 9-11, sehr sachlich eigentlich. Und jetzt will er halt von dem ganzen Zeug nichts mehr wissen. Er will jetzt halt nur Standard-Content machen gegen Links. Und er, Paul Joseph Watson, hat sich dann mokiert da auf Twitter, dass halt irgendwelche Linken hier ablästern über die gestorbene Queen Elizabeth. Oh, wie kann man nur? Und ich habe dann auf Twitter da zurückgeschrieben, ey, dir ist schon klar, dass die britische Oberschicht auch den Sozialismus kontrolliert. Ja, den Sozialismus, die Sozialdemokratie über die Fabians, die London School of Economics. Das ist alles klassischer Imperialismus mit einem freundlicheren Antlitz. Ich meine, irgendwann geht es den Leuten halt auch nur um ihre Influencer-Kohle und ihren Status. Ja, und keiner will halt dann so vor Gericht landen wie jetzt Alex Jones, sondern verhindert sich Jones in immer mehr Probleme. Er hat jetzt dann irgendwie hier Insolvenzschutz beantragt und so. Aber jetzt wird ihm vorgeworfen, das sei halt in betrügerischer Absicht geschehen. Er habe das Geld einfach nur hin und her geschoben, behauptet, er sei irgendwie hochverschuldet bei seinen Eltern oder bei sich selber. Und jetzt sollen dann halt von der Regierung her Leute ernannt werden, die dann die Finanzen auseinanderziehen, das Geld finden sollen für diese riesigen Schadensersatzforderungen. Also das klappt nicht so, wie Jones sich das vorgestellt hat. Und irgendwann flüchtet er wahrscheinlich einfach aus dem Land. Also niemand will den Stress haben, den Alex Jones hat. Dann hatten wir einen neuen Bericht. Westliche Firmen liefern Technik für russische Ausrüstung und so. Und wie man sich jetzt halt irgendwelche Sachen kauft hier unter falscher Flagge, ja, kauft man sich hier Komponenten und baut das eben dann ein, die Schaltkreise und die Chips und so. Wir werden sehen, was das insgesamt dann für eine Auswirkung hatte. Dann, eine neue internationale Studie schätzt, dass vom 1. Januar 2020 bis zum 1. Mai 2022 fast 8 Millionen Kinder unter 18 Jahren einen Elternteil oder eine primäre Bezugsperson aufgrund einer pandemiebedingten Ursache verloren haben. Also das ist schon ziemlich, ziemlich übel, auch die Kosten. Das hindert die Russenstoßer nicht daran, jetzt irgendwie trotzdem noch zu behaupten, Putin hätte die Pandemie abgeschafft. Also man tut ja, was man kann, um die Leute irgendwie anzulügen und man verkauft den Leuten halt dann immer noch Russland als große Rettung. Russische Präsident Wladimir Putin drohte, alle Energielieferungen nach Europa zu stoppen, wenn Brüssel mit einem Vorschlag zur Deckelung des russischen Gaspreises fortfährt. Würde aber auch die russische Wirtschaft in den Abgrund reißen. Das heißt, wir werden kein Gas, Öl, Kohle, Heizöl liefern, wir werden nichts liefern. Tja, Europa importiert normalerweise etwa 40% seines Gases oder bis zu 40% und 30% seines Öls aus Russland. Zudem bezieht Deutschland nuklearen Brennstoff von den Russen. Das ist auch ganz, ganz wichtig hier. Aber wie wir ja gesagt haben in vergangenen Beiträgen und auch aktuellen Beiträgen, da, ja, es gab ja dieses geheime Memo der Amerikaner 1981, da ging es um diese neue Pipeline, die dann Mitte der 80er fertig sein sollte. Und diese Pipeline, ja, wie hieß es dann, würde dann vor allem Westdeutschland sehr stark energieabhängig machen. Also beim Gas von 14 irgendwie auf 29%. Ich meine, Gas ist halt schwieriger wegen halt den Pipelines. Öl kannst du immer Tanker benutzen. Aber ja, die Amerikaner wollten diese neue Pipeline nicht. Vor allem nicht für Westdeutschland, aber haben dann trotzdem dann das grüne Licht gegeben für die Pipeline. Und zeitgleich liefen diese Geheimverhandlungen zwischen Washington und Moskau. Also vielleicht war das eben ein Teil dieses Deals. Und in diesem geheimen Memo, was jetzt von der Geheimhaltung befreit wurde, da kann man eben nachlesen, es braucht auf jeden Fall neue Absicherungsmöglichkeiten. Also dass man im Ernstfall, wenn die Russen gar nichts mehr liefern oder wenn die halt zu inkompetent sind, halt mit den Pipelines, ja, auch wenn der Westen die Rohre geliefert hat und die Technik. Wenn die Russen halt irgendwie Mist bauen und nichts mehr liefern, braucht man halt alternative Gasquellen und da müsse man mehr machen und vielleicht gibt es halt eben dann so eine Art Geheimplan. Also jetzt nicht, da hat der eine oder andere ist irgendwie ein bisschen missverstanden, was ich damit meinte. Also ich denke jetzt nicht, dass da irgendwie tausende Leute hier in Deutschland und abertausende Techniker schon irgendwie unterwegs sind. Um da schon anfangen zu bohren oder sowas. Nee, das würde ja auffliegen, sondern es geht eher darum, ja, dass man halt einfach schon vor Jahren, ja, einen Plan begonnen hätte, hier in Deutschland, mit Hilfe von amerikanischen Technikern, also von irgendwelchen diskreten Firmen wie Exxon oder so, dass man halt hier einen Plan erstellt für Deutschland, wo kann man bohren? Mit normalen Bohrungstechniken oder mit Fracking, wo kann man im Notfall, im Ernstfall hier erhebliche Mengen Gas rausziehen? Weil wir sitzen auf erheblichen Mengen Gas. Und dann hätte man eben dann einen Plan ready to go. Und erst dann, wenn halt die Amerikaner sagen go, würde man diesen Plan einsetzen. Und dann kämen hier wahrscheinlich dann schnell, schnell die Experten von Exxon oder so. Also so würde ich das hier vermuten, würde man, da hätte man das eingerichtet hier als Absicherung. So, vielleicht sind halt ist die deutsche Politik, die hohe deutsche Politik deshalb sich ihrer Sache so sicher, dass halt jetzt nicht unbedingt gleich hier die Welt untergeht. Dann, was hatten wir noch? Ja, also Steve Bannon ist mal wieder in massiven Schwierigkeiten. Völlig unnötig eigentlich. Neue Prozess jetzt gegen Infowars. Der Prozess soll 4 Wochen dauern. Das wird natürlich ein PR-Fiasko. Es geht nämlich dann dieser ganze Zirkus wieder los. Ja, Alex Joneses unzensierte Handydaten sagen das und jenes, aber er hat im Vorfeld von diesem Prozess jetzt halt was ganz anderes behauptet unter Eid und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann wieder diese peinlichen Fragen dann vor Gericht, ja. Okay, was haben Sie unternommen, um die Story zu recherchieren? Ja, die Story, laut der die Sandy Hook-Eltern irgendwie alle Fake-Schauspieler waren und niemand gestorben ist. Wer hat das recherchiert? Wie haben Sie das recherchiert? Ja, wir haben dann diesen Helbig gefragt und der hat sich ausgegeben als Experte für sowas und wir haben dem vertraut und wir haben noch nur über Sachen berichtet, über die andere berichtet hatten, wir hatten noch nur kommentieren, bla bla bla. Tja. Wie gesagt, es geht gar nicht darum, dass man der klassische Verschwörungsmedien jetzt total vernichtet. Ganz im Gegenteil, das wurde seit 200 Jahren kultiviert, eigentlich von den Geheimdiensten. Man will halt anscheinend eher im Moment, dass jetzt eine gewisse Hauptlinie da ist, also von den Republicans. Alex Jones macht ja jetzt schon Werbung für die Republican Party, also richtig Werbung für die Republican Party. Es soll aber immer noch so eine Art Szene geben, ja, so eine Verschwörungsszene geben, die dann halt schräges Zeug machen, als Abschreckung dienen und so. Und so läuft das, plätschert das dann eben dann weiter und weiter und weiter. Ich meine, gerade in Deutschland stoßen wir jetzt bei der Verschwörungsszene immer wieder auf reale Zahlenverhältnisse. Ja? Das heißt, die Szene überlappt ja mit dem Rechtsextremismus und man versucht halt immer dann den Eindruck zu erwecken, man sei zehnmal größer, als man eigentlich ist. Ja, also wenn dann 40.000 Leute zu einer Corona-Demo gehen, dann behauptet man, es waren 100.000 oder 1 Million. Und dann kauft man Fake-Abonnenten und Fake-Views für irgendwelche Videos und so. Aber wenn es dann halt wirklich mal um die Sache geht, irgendwie, ja, wer wird Mitglied der AfD, dann tut sich nichts. Ja, also wer wird Mitglied der AfD und ist dann auch ein aktives Mitglied und nicht nur so ein passives Mitglied, ja, dann tut sich dann wieder nichts. Ja, oder wer wird Mitglied von die Basis oder wer wählt die Basis? Ich meine, es ist immer leicht zu sagen, ja, wir wurden da um Stimmen betrogen und so, aber wenn niemand da Mitglied werden will, vor allem nicht aktives Mitglied, ja, dann sehen wir halt diese Begrenzungen. Und jetzt kämpfen halt immer mehr und mehr Telegram-Krieger da um dasselbe begrenzte Zielklientel und wollen dieses Zielklientel abmelken. Ja, und unzählige Leute haben sich da in Schwierigkeiten gebracht. Ja, das heißt, wenn jemand fragt, warum habt ihr keine 150.000 Abonnenten auf Telegram? Tja, ja, das heißt, ich hätte dann, also erstmal irgendwie dann, 100.000 oder 50.000 Fake-Abonnenten für Telegram kaufen müssen. Und dann hätte ich halt das Zielpublikum begeistern müssen mit Content, der mich in Teufels Küche bringt. Ja, also man ruiniert damit dann sein Leben. Dann müsste ich noch irgendwie mit Fake-Maskenattesten irgendwie, müsste ich dann irgendwie noch rummachen oder ich müsste dann irgendwie rum, also um das Zielpublikum zu begeistern, da müsste ich dann rummachen mit irgendwelchen Sachen, die mich dann in Teufels Küche bringen würden. Und und halt dann auf verbotene Demos gehen, die nicht genehmigt wurden und dann hier ein Verfahren und da ein Verfahren und 1000 Verfahren und dann erwischt dich die Antifa mit irgendwas und meldet das und irgendwann verlässt du dann mit Sack und Pack und Kindern irgendwie dann Deutschland, dann ziehst du ins falsche Land und wirst da dann verhaftet. Das ist totaler Albtraum, was da manche Leute zelebriert hatten. Und wir erfahren halt immer mehr und mehr von diesen Influencern, die dann Corona plötzlich auftauchten. Die hatten vorher schon massive Finanzprobleme und wollten halt dann die schnelle Kohle machen. Und das ging halt dann schief. Also. Dann Geheimpapier des Kreml, Demografie ist eine Katastrophe, die qualifizierten Leute rennen scharenweise davon, hatten wir auch schon im Detail natürlich. Hier. Wir haben schon im Detail berichtet. Ja, und dann war dieser Hot Mic Incident bei der AfD. Also jemand hat dann gehofft, dass die Situation im Winter sehr dramatisch wird. Ja, man braucht diese Krise, sonst tut sich da bei den Wählern irgendwie nichts. Also, kommen wir zu Feedback von unseren Lesern, Hörern und Zuschauern. Wir hatten ja ein Kommentarvideo und einen Textkommentar veröffentlicht zu der neuen Amazon-Serie. Herr der Ringe, The Rings of Power. Ja, das heißt, wir möchten natürlich dann auch hin und wieder etwas machen zu Popkultur, etwas, was halt kulturell relevant ist. Ja, das heißt, man kann die Leute natürlich dann auch begeistern halt für die zugrunde liegenden Sachthemen oder die seltsamen Messages, die damit drin sind. Ich meine, oftmals sind die Parallelen ja sehr naheliegend, wie zum Beispiel bei der Show The Crown. Mich letztens unterhalten hier im familiären Umfeld, und es ging halt um natürlich die Queen und ich sage halt die ganze Zeit, oh, ich habe letztens das eine Buch gelesen und hier das Buch gelesen. Und die andere Person meinte, ja, das habe ich gesehen in der Show The Crown. Also viele Leute lesen ja, weil sie keine Zeit haben, lesen halt nie wirklich Sachbücher, sondern sie gucken halt dann Fernsehen. Das ist halt dann, da ziehen sie halt auch bestimmte Sichtweisen raus, zumindest grob, ja, wie die Welt funktioniert. Und deswegen machen wir ab und zu auch mal Popkultur-Kommentare. Ja, und bei Amazon, es handelt sich ja um eine Mega-Firma und wir haben dann halt diesen massiven Einsatz gesehen von der marxistischen kritischen Theorie. Also man will alles trashen, was irgendwie etabliert ist, damit will man irgendwie alles gleich machen, damit würde man die Welt retten wollen. Und dann man hat dann so Spanier gecastet als Regisseure und Schauspieler und Produzenten hier für diese Amazon-Serie. Und diese Spanier denken dann irgendwie alle, ja, das ist alles eine große Allegorie auf den spanischen Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und Faschisten. Also eine ganze Kommi-Brigade, die man da aufgeboten hat. Die Regisseure in der zweiten Staffel sollen alle weiblich sein und so. Die Hauptfigur ist Galadriel, oder wie man jetzt ablästert, Galadriel, weil sie halt die ganze Zeit irgendwie so finster ist und so düster und sie ist immer wütend und sie will immer den Chef sprechen und so. Also da wird jetzt halt im Internet abgelästert nach jeder einzelnen Folge, bis es raucht. Ja. Das heißt, es widerspricht halt klassischem Filmmaking. Ja. Klassisches Filmmaking besagt, der Zuschauer soll alles mögen. Ja. Die Locations, die Dialoge, die Charaktere, die Gruppierungen und alles sollte das Publikum mögen. Aber die kritische Theorie besagt, man soll eigentlich, also alles soll negativ dargestellt werden, dass das irgendwie traditionell ist oder beliebt ist. Und nur bestimmte Dinge soll man mögen. Ja, und dann hast du halt eine Serie, wo man keine Charaktere mag und man will da nicht existieren in diesem Mittelerde von Amazon. Ja, in Peter Jacksons Mittelerde, da will man schon gerne wohnen, oder vielleicht halt in Tolkiens Version von oder Tolkiens Mittelerde. Aber doch nicht in Amazons Mittelerde. Ja. Alle verschiedenen Gruppierungen wirken irgendwie wie ganz normale Menschen. Es ist alles irgendwie eklig. Und alles ist irgendwie öde und frustrierend und furchtbar. Und wir haben jetzt irgendwie fast eine halbe Staffel durch und es ist fast nichts passiert und es ist alles so gnadenlos langweilig und wir haben natürlich dann auch unseren Senf dazugegeben. Aber natürlich gibt es auch viele Leute im Netz, gerade im englischen Raum, die das jetzt halt auch sich da abarbeiten an dieser Popkultur. Und irgendjemand meinte hier in den Kommentaren, ich habe zwar mit Gendern, Dreadlocks und Indianerphobie ein Problem, aber ob Zwerge und Elben nun weiß oder dunkelhäutig sind, ist mir egal, die Filmkritik halte ich völlig überzogen. Wäre jetzt Galadriel halt cool in der Show, würde ich es mir natürlich angucken, gerne. Ja, also wäre Galadriel jetzt wie Katniss Everdeen oder Carrie Matheson, okay, kann ich mir anschauen. Oder wäre dieser Afro-Elf unterhaltsam als Charakter, würde ich mir das gerne anschauen, aber nee, der hat so einen stoischen Gesichtsausdruck, ist total lahm und langweilig und doof und was soll man damit anfangen? Ich meine, es ist ein größeres Problem, weil halt einfach in den letzten Jahren, wir hatten Covid als Bremse für die Film- und Fernsehindustrie. Ja, und dann hatten wir diese unsägliche Woke-Ära. Und deswegen hat man jetzt so einen jahrelangen Zeitraum, in dem keine guten Sachen rauskamen, sondern wenig gute Sachen. Das heißt, man findet immer weniger Sachen, die man gucken kann, die gut sind, die neu sind. Und das hat schon ein Problem. Es ist schon ein Problem, weil ich meine, es geht ja damit um eine der wichtigsten Methoden, um die Leute ruhig zu stellen. Also du sollst halt nach einem nervigen Tag oder was, sollst du halt an dir dann Alkohol reinfahren oder Cannabis oder sonst irgendwas. Ja, und sollst dann halt deine LED-Maschine da anglotzen, also diese bunte Pixelmaschine anglotzen, die dich dann mit Lichtern vollballert und mit Schall vollballert und dann sollst du ins Bett gehen und sollst dich dann irgendwie besser fühlen damit. Aber das funktioniert irgendwie nicht mehr richtig. Diese ganze Methodik, diese ganze Social Contract kommt da ins Wanken, ja. Du sollst halt zu viel arbeiten und zu viel Steuern zahlen und dann wirst du halt unterhalten und so, aber das klappt alles nicht mehr. Ja, dann, was haben wir noch hier in Kommentaren? Was haben wir noch jemand? Hier in den Kommentaren. Hier meint jemand, das ist unverschämt, wie hier über die Queen gelästert wird. Ich dachte mir, hast du dieses Video von uns überhaupt gesehen? Es geht um ihre zentrale Position bei Geheimdokumenten und Operationen. Also, ja, das heißt, wir waren da jetzt noch relativ neutral eigentlich in dem Objektiv, in diesem Video. Dann, Nils meint hier folgendes. Sehr interessant, allerdings würde mich interessieren, was eine primäre Quelle ist für die Behauptung, die französische Revolution sei vom Adel gesteuert gewesen. Legst du diese These näher in einem deiner Bücher dar? Okay, Moment. Korrekte Formulierung wäre folgendes. Also, korrektermaßen, müsste man sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Britanniens Geheimdienste inklusive adeliger Geheimdienststrukturen aus den Reihen von Welfen, Wettinern und Reginaren standardmäßige Geheimoperationen unternommen hatte, um ihren Erzfeind Frankreich zu destabilisieren. Dabei bediente man sich unter anderem aufklärerischer Propaganda und diverser Tarnorganisationen. Geheimoperationen aus den 1700er Jahren im Nachhinein zu rekonstruieren, ist sehr schwierig, sehr aufwendig. Aber aus geheimdienstlicher Perspektive ticken die Uhren anders als aus der Sicht eines gewöhnlichen Historikers. Ja, also so wäre es. Und natürlich habe ich das in meinen Büchern ausführlicher behandelt, ausführlicher rekonstruiert. Das heißt, wenn man natürlich dann gelernt hat, mehr anhand des 20. Jahrhunderts, wie Geheimdienste standardmäßig ticken, ja, wie Imperien ticken, also dass man halt dann Gegner destabilisiert mit Geheimoperationen, das ist so ein Standardkrempel. Ja, du musst davon ausgehen, dass man das früher eben auch schon versucht hat. Ja, dass halt diese Geheimoperationen im großen Stil liefen. Man wollte die französische Monarchie schwächen, hat die Bürger halt weiter aufgeheizt. Und man gab den Bürgern halt so diese revolutionäre Gesinnung, ja, wir wälzen alles um und probieren eine Republik oder einen Sozialismus oder sonst irgendwas. Ja. Also, das heißt nicht, dass jetzt die Briten irgendwie die ganze französische Revolution gesteuert hätten, ja, so einfach ist das nicht. Wir haben das sehr, 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 sehr gut rekonstruiert. Ich empfehle dahingehend auch das eine Audiobuch von mir, Tiefste Geheimnisse der Supermächte Band 1, das kann man sich auch kostenlos hier anhören. Ist natürlich dann wichtig, ja, damit Leute halt nicht irgendwie durcheinander bringen, was unsere Thesen sind. Ja, oder wie man sowas dann rekonstruiert. Weil ich meine, wenn jemand meint, was, wie ihr behauptet, die Briten stecken total hinter der Französischen Revolution, was ist deine Primärquelle dafür? Ich meine, erstens mal ist die These komplexer. Zweitens ist diese Rekonstruktion von uralten Geheimoperationen natürlich auch super, super aufwendig und komplex. Also da gibt es jetzt nicht dieses eine Dokument, was man dann praktischerweise so irgendwo aus dem Schrank irgendwo zieht, wo dann alles schön brav erklärt wird und so. So einfach ist das nicht. Also mir war das vor einigen Jahren auch erstmal fremd, hier so eine Rekonstruktionsmethode zu verwenden, weil ich das einfach nicht gewohnt war. Ich war neueste Geschichte gewohnt, ja. Wo man halt eine ganz andere Quellenlage besitzt, aber wenn Geheimdienststrukturen eben lange Zeit adelig waren, dann gibt es halt eben keine offiziellen Dokumente, staatlichen Dokumente und so, die man da irgendwo aufhebt und dann irgendwann in die Finger bekommt. Tja, so ist das halt. Dann schreibt hier jemand sehr verschiedene Kommentare, das geht irgendwie in alle verschiedenen Richtungen. Also hier meint jemand, das sei quasi so eine Art Meme, was ich hier aus Versehen kreiert habe. Weil ich beschrieb diesen jungen Elrond, den Amazons Herr der Ringe Show, als privilegierten weißen Elf. Und jemand meinte, das sei anscheinend ein taugliches Meme, dass man halt irgendwelche gepäppelten, privilegierten Snowflakes oder was, dass man die als privilegierte weiße Elfen bezeichnet. Ja, das ist Meme Creation by Accident. Also, ich habe gesagt, alle Elfen sind privilegiert, aber manche Elfen sind privilegierter als andere. Ja, da meinte der hier, Elfing ain't easy. Elfing ain't easy. Dann, John meinte, du bist echt lustig, wie du dich über diesen woken Trash hermachst, Amazon, hahaha. Ja, ich meine, es gibt halt Leute, die so Popkultur machen auf YouTube im englischsprachigen Raum. Also das sind dann die Obernerds, die wissen dann jedes Detail über Tolkien oder so. Und über andere Franchises. Und die sind halt dann so anti-woke, dass sie halt dann richtiggehend die Galadriel-Figur hassen. Und wirklich alles hassen, was dann irgendwie so woke ist. Und da schießt man halt schnell übers Ziel hinaus. Klar, man kann sich darüber lustig machen. Aber wenn du halt übers Ziel hinausschießt, dann erreichst du eigentlich das Gegenteil von dem, was du erreichen willst. Ja, das heißt, du willst ja eigentlich dann, dass dieser Unsinn halt einfach dann weniger wird. der da verbreitet wird. Aber ja, wenn man halt an der falschen Stelle falsch ansetzt, dann befördert man halt eben dann diesen Woke-Krempel noch. Also man provoziert dann so viele Frauen vor allem, dass halt dann ja dieser Woke-Müll halt eben dann wieder mehr Anklang findet. Und ich sage eben dann halt, okay, ich trashe das, wo es halt getrasht werden sollte, aber halt im richtigen Maß, auf die richtige Art und Weise. Dann, ja, ich meine, man stellt sich mal vor, die Leute sind sowieso zu zerstritten in der heutigen Gesellschaft, also gerade auch in Amerika. Und immer mehr Leute sagen, dass das macht massive Probleme beim Daten. Also wenn du halt dann irgendwie Online-Dating machst oder so und die Frauen sind jetzt halt dann total woke und die Männer sind so krass anti-woke und dann passt irgendwie nichts mehr zusammen und tja, und dann wundern sich die Konservativen, dass dann irgendwie weniger Babys dann gemacht werden. Also für die genervten Männer gibt es dann halt den Red Pill Content und MAGA Craze und so entfernen sich die Leute immer mehr voneinander weg. Ja, aber für die Influencer ist es natürlich dann so, je gemeiner sie abhetzen über die andere Seite, umso begeisterter ist das Publikum und dann wird halt eben dann mehr bezahlt. Ja, und darum geht es halt meistens bei Influencern. Dann hier meint jemand, ich bin nie mit Herr der Ringe warm geworden, auch die Filme waren nicht für mich. Also ich habe versucht, meinem 7-jährigen, fast 8-jährigen, die Bücher vorzulesen. Herr der Ringe. Aber das war halt so schlecht editiert eigentlich damals von Tolkien, dass halt die Wegbeschreibungen sind so absurd lang. Also wir haben es gerade mal geschafft bis nach Bree, glaube ich. Oder nee, nach über Bree hinaus, wo sie dann weiterrennen zu den Elben. Aber die Wegbeschreibungen sind so brutal lang. Dann dieses ganze Zwischenintermezzo bei Tom Bombadil in der Hütte, wo sie ein Bad nehmen und so. Und irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr. Ich habe ja schon Sachen übersprungen, Lieder übersprungen und so. Und dann ganze seitenweise Wegbeschreibungen übersprungen, aber das. Ja, ich meine, ich konnte es nachvollziehen, was für Änderungen sie dann gemacht hatten in Peter Jacksons Filmen. Es muss halt schnell, schnell passieren, ja. In den ersten paar Minuten weißt du, okay, es geht um den einen Ring. Der Ring ist jetzt im Auenland gelandet und Sauron weiß irgendwie schon, dass der da im Auenland ist. Es ist eine Jagd, ja, man ist unter Druck, man muss jetzt das Ding rausbringen und irgendwo hinbringen. So richtig, bam, 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 bam. So muss es laufen, ja. Und nicht wie jetzt in den Büchern. Gandalf verschwindet für 12 Jahre und lässt halt dann weil er vermutet, dass es ja irgendwie ein wichtiger Ring sein könnte. Und dann kommt er nach 12 Jahren wieder zu Bilbo und liest die ganze Zeit den Ring praktisch unbewacht. Da im Auenland. Ja, also das hat nicht funktioniert mit den Büchern hier. Und hier schreibt jemand Folgendes: Die Idee, einen englischen Mythos zu kreieren, hat Tolkien später verworfen. Dennoch wird er mit Sicherheit Eurozentrier gewesen sein. Man hätte die Geschichte der Zauberer erzählen können, sind ja quasi Engelswesen. Die beiden blauen Zauberer haben sich auf den Weg nach Osten oder Süden gemacht, würde also Sinn ergeben, sie nicht als Weiße darzustellen, aber heute muss ja alles modernistisch, multikulturell sein. Ja, also klar war Mittelerde nicht komplett weiß, aber Tolkien war dann noch irgendwie konservativer. Ja, das war so anarchistische Hirngespinste und so, aber er war privilegiert, ging an privilegierte Schulen, er sollte eigentlich Codebrecher werden im Zweiten Weltkrieg, also das Establishment hat ihm vertraut. Und alle wichtigen Charaktere in Herr der Ringe sind ja irgendwie Prinzen und adelig und besonders, ja. Das ist halt dann doch drin. Und das ist halt für viele Linke heute ein Problem, weil sie meinen ja mit ihrem Aktivismus die Welt retten zu können, also mit kritischer Theorie. Man hetzt gegen alles, was beliebt und etabliert ist. Ja. Und jetzt kannst du zwar aktuelle Popkultur irgendwie beeinflussen, aber es zirkulieren ja Millionen und Millionen und Millionen Exemplare von klassischen Büchern, die halt eben nicht woke sind. Das heißt, teilweise wurden ja mehr Harry Potter Bücher verkauft, als Bibeln verkauft wurden. Ja, oder wie viele Exemplare von Herr der Ringe liegen in den Bücherregalen rum und werden halt immer weitergereicht und weitergelesen. Und Das heißt, man kann halt versuchen, halt diese alten Franchises jetzt auf Woke zu drehen, in der Hoffnung, dass halt dann das Interesse an den alten Star Wars-Filmen oder Herr der Ringe-Büchern oder was, oder dass das Interesse an den alten Werken zurückgeht. Aber es gibt halt so viele Exemplare. Die Harry Potter-Bücher. Ja, wie viele Millionen Harry Potter-Bücher liegen da überall rum? Und auch wenn J.K. Rowling feministisch drauf war und halt gleiche Rechte immerzu forderte für Frauen und dies und jenes, ja. Auch wenn Dumbledore sich dann als schwul rausstellte und Dumbledore war halt immer flamboyant und extrovertiert und so. Nichtsdestotrotz, Dumbledore, die ganze Harry Potter-Welt, das ist alles sehr alt und die Zauberei ist alt und Hogwarts ist alt und die. Ja, das ist alles so alteingesessen. Und ich meine, die ganzen wichtigen Kindercharaktere, die heiraten dann alle später. Ganz normale Familien und haben Kinder und so. Und erst flirten sie irgendwie mit Leuten aus anderen ethnischen Gruppen, heiraten aber dann innerhalb ihrer eigenen ethnischen Gruppe. Ja, und dann halt irgendwelche Woke-Leute haben dann irgendwie geschnallt, um Gottes Willen, das ist ja alles zu konservativ. Und auch generell diese Briten- Nostalgie, also diese traditionellen Läden und diese Urigkeit, ja, und das Design und so. Ja, ein altes Schloss, Herr Jemine, also Hogwarts ist ein altes Schloss, das also im Filmen aussieht wie das alte, wie so ein Welfenschloss in Hannover. Da, das finden halt dann einige Linke entsetzlich und versuchen dann dagegen anzukämpfen, indem sie etablierte Franchises eigentlich trashen. Also man holt sich dann die Rechte für so eine Franchise und trasht diese Franchise und wundert sich dann, wenn die Leute das nicht mögen und lästert hinterher, ja, die Kritiker seien alle Rassisten und mögen keine Frauen und bringt diesen Kulturkampf dann irgendwie in die Wohnzimmer rein, so auf die Netflix-Couch. Das ist absolut irre. Das ist absolut irre, ja. Also, und wir haben ja schon letztens was gemacht zu Star Wars und das halt auch die ursprüngliche Star Wars Trilogie von George Lucas, dass da eigentlich schon heikle Sachen drin waren, ja. Also das ist nicht nur so, dass dann die späteren Filme halt so auf Woke gedreht wurden, auf kritische Theorie, sondern George Lucas fühlte sich dann inspiriert von den Vietcong, ja, gegen das US-Empire und solche Sachen halt und Lucas arbeitete mit seinen Kollegen halt an der Uni für so eine Art Geheimdienst, also eine Art Propagandageheimdienst, das US Information Office, und über seine Professorin, Professinöse, Professinette, Professinin, Professinine bekam er dann halt irgendwie die Connections nach Hollywood und durfte dann halt Star Wars machen und man hat da halt Sachen reingebracht, die halt international Anklang fanden und so weiter und so fort. Also das hat eine interessante Backstory. Ja, und viele dachten halt immer, Star Wars ist ihr Ding. Also, Konservative teilweise dachten, Star Wars ist ihre Franchise. Und auch so Linke dachten, oh, Star Wars ist unsere Franchise. Eine bunte Multikulti-Truppe gegen das konformistische Empire und so. Dass das dann so Nazi-Farben verwendet und so. Ja, jeder will dann reininterpretieren, was er will, genauso wie mit Herr der Ringe. Und das klappt halt nicht unbedingt dann. Dann. Dann, hier schreibt jemand, der Blick, dass mit dem Gas nicht mehr in Deutschland sitzen wir jetzt hier auf viel Gas oder nicht oder wie auch immer. Hier, dann meint jemand, wenn ich Habeck bei Maischberger so sehe, kann ich irgendwie nicht glauben, dass sie irgendwo eine super geheime Gasfördermöglichkeit haben. Also es ist ja schon bekannt, an welchen Stellen und hier in Bayern man kinderleicht 1% unseres gesamten Jahresbedarfs rausziehen kann. Also mit genügend Surveys und ein paar unauffälligen Probebohrungen und diskreten Experten von Exxon im Laufe der Jahre hat man schon wahrscheinlich jetzt eine Liste an Orten, wo man schnell fördern kann. In diesem Intelligence-Memo von 1981 zu der neuen Russen-Pipeline hieß es ja auch explizit, es braucht mehr Absicherungen gegen Ausfälle. Thoradin meint hier, jeder sollte mal die Doku Gasland anschauen und dann nochmal über das Fracking nachdenken. Also es gab viel, viel heikle, manipulative Sachen über Fracking oder gegen Fracking. Und dann gab es immer wieder auch russische Finanzierung dahinter und so. Also man sollte das halt möglichst neutral betrachten. Ja, das heißt, Wir haben uns das auch mal von allen Richtungen angeschaut. Also man kann Fracking schon so machen, dass es jetzt nicht besonders umweltschädlich ist. Ja, wenn er Wasser reinballert und hauptsächlich Wasser und Sand reinballert und die harmlosesten Chemikalien auswählt. Das geht schon. Das geht halt schon. Also wir sitzen auf Unmengen an Gas und es bringt halt nichts, wenn wir dann von den Russen Gas kaufen und Öl und so. Und die Russen ruinieren da drüben die Umwelt. Ich meine, wir sitzen alle auf demselben Planeten. Also es ist halt Schwachsinn, wenn wir jetzt eben dann den Umweltschutz auch noch auslagern an Leute, die das auch gar nicht wirklich können oder wollen und sich leisten können. Okay, das war es im Rahmen der heutigen Sendung. Wir sind zurück im Laufe der Woche. Halten Sie up to date auf recenter.com, recenter.media und schauen Sie unbedingt rein auf shop.recenter.com, shop.recenter.com, Ihre Anlaufstelle für meine Bücher, Zivilschutz, Stromgeneratoren und so weiter, was Sie halt eben dann brauchen für turbulente Zeiten. Weil das Ganze, es kann sich natürlich dann ausweiten auf weitere Konflikte. Und dann, wenn die Chinesen mit im Spiel sind, dann ist die Frage, was passiert mit unserer Wirtschaft und den ganzen Umwälzungen und so. Also nicht unbedingt der Weltuntergang, aber gerade in so einer Umbruchphase sollte man eben dann ja möglichst autark sein. Da können wir Ihnen natürlich dann weiterhelfen. Schauen Sie rein, shop.recenter.com. Ich danke für die Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei. Und machen Sie sich nützlich.